Dann legen wir so langsam los. Dann darf ich Sie um Ruhe bitten. Dankeschön. Ganz kurz eins zu organisatorische Sachen, die jetzt ein paar Mal gefragt worden sind. Die Klausur findet am 18., nicht am 25. statt. Das hat den Grund, dass es eine Prüfungswoche gibt und dass im Prinzip auch über die Fachschaft vermittelt der Wunsch von Studentenseite geäußert worden ist, alle schriftlichen Prüfungen auch innerhalb dieser Prüfungswoche zu absolvieren. Das hat den Nachteil, dass Sie dann natürlich teilweise mehrere Prüfungen am Tag schreiben. Wollen Sie das also ändern, weil es kam schon ein bisschen Unmut auf, auch in den Praktika, dass das für Sie nicht ganz so geeignet ist, dann wenden Sie sich an die Fachschaft, sodass kommuniziert wird, dass neben der Prüfungswoche auch Prüfungen außerhalb dieser Prüfungswoche geschrieben werden sollen. Wenn das Ihr Wunsch ist, dann ist das auch wieder möglich und dementsprechend kann man dann auch am 25., also eine Woche danach oder wann auch immer, eine Prüfung gestalten. Ja? Ich glaube nicht, dass es die jetzige Prüfung noch beeinflusst, weil solche Wege leider immer etwas länger dauern. Ich glaube aber, dass es sich, wenn das für Sie so wahrgenommen wird, dass das ein Problem ist, trotzdem in jedem Fall lohnt, dass ich es dann im nächsten Semester ändern könnte, wenn sonst wieder mehrere Klausuren an einem Tag kollidieren. Ja? Ja, dann müssen Sie aber den Herrn Frick fragen, warum das so ist und nicht uns. Also das Problem ist, wir sind aufgefordert, uns daran zu halten, weil letztlich Ihre Kommilitonen mit dem Dekanat zusammen abgesprochen haben, dass das eine sinnvolle Sache wäre. Das Einzelne da aus der Reihe tanzen sorgt nicht dafür, dass wir die Regeln dann auch verbiegen können. Ja? Ja, ich habe gerade mit dem Herrn Fleckenstein gesprochen. Die Zusammenfassung war sowieso als Termin gedacht, um da im Prinzip die Lücke zu füllen. Wenn Sie Fragen zu den Inhalten haben, die der Herr Fleckenstein vermittelt hat, kann ich ohnehin nicht besonders gut auf die antworten. Wenn Sie Fragen zu den jeweiligen Terminen aus der letzten Woche haben, machen wir immer eine kleine Wiederholung, die kommt jetzt gleich, damit Sie die Möglichkeit haben, da nochmal Rückfragen zu stellen, sodass das im Prinzip aufgefangen wird. Also ehrliche Antwort habe ich nicht. Ich nehme an, zum Zeitpunkt, wenn sonst die Vorlesung veranstaltet wird, da das Fenster in jedem Fall frei sein sollte. Noch Fragen zur Organisation? Okay, für diejenigen, die das Praktikum zum Energiestoffwechsel, also das erste Praktikum zum Energiestoffwechsel, noch nicht absolviert haben. Auf der allerersten Seite im Praktikumsbuch steht, dass wenn Sie die Inhalte aus dem jeweiligen Buch, das wir empfohlen haben, also diesem Exercise Physiology Buch, nicht erarbeitet haben, dann wird es Ihnen nicht gut möglich sein oder nicht möglich sein, am Termin teilzunehmen. Das merken Sie nicht daran, dass ich Sie wieder nach Hause schicke, das merken Sie daran, dass Sie das Testat dann eventuell nicht bestehen. Sie müssen sich unbedingt mit den Inhalten, die auch in dem Buch stehen, auseinandersetzen, damit Sie sich nachher nicht über die Fragen wundern, weil das nicht alles in CuraCloud vorhanden ist. Wir haben trotz allem versucht, für den Termin in dieser Woche und den Termin in der nächsten Woche so viele Inhalte zu finden, die sich auch mit den Online-Lerninhalten decken, damit Sie auf der anderen Seite, wenn Sie diese Lerninhalte durchgearbeitet haben, auch auf die Klausur vorbereitet sind. Ich kann da letztlich nichts machen. Wenn Sie Inhalte außerhalb dieses Rahmens des Programms vermittelt bekommen sollen, dann muss ich diese Inhalte aus anderen Quellen zusammensuchen. Wir haben Sie im Vorfeld aufgefordert. Das heißt, diejenigen, die den Versuch noch nicht bestritten haben, schauen Sie sich unbedingt das Buch nochmal an. Da sind auch die Formeln etc. drin. Okay, dann fangen wir mit den Inhalten an. Wir machen erst nochmal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung zum Energiestoffwechsel und die Möglichkeit für Sie dann nochmal zu rekapitulieren und auch gegebenenfalls nochmal Fragen zu stellen. Ziel des Stoffwechsels oder Ziel des Energiestoffwechsels war die Energiebereitstellung. Und die Energiebereitstellung ging über verschiedene Methoden. Sie sollten auf jeden Fall im Gedächtnis haben, wie sich diese Varianten bzw. wie sich die unterschiedlichen Energiestoffwechselwege in Bezug auf ihre Kapazität, das war die Gesamtmenge an Energie, die bereitgestellt werden kann, und die Umsatzrate, das war die Energiemenge, die pro Zeiteinheit bereitgestellt werden kann, unterscheiden, damit Sie unterscheiden können, in welcher sportlichen Situation, von einem Sprint bis hin zu einem Ausdauerwettkampf über mehrere Stunden, in welcher dieser Situationen Sie welche Substrate besonders gut und dauerhaft nutzen können. Das heißt im Kurz- oder in der Kurzzusammenfassung, die schnellste Variante, höchste Umsatzrate, war die Substratkettenphosphorylierung. Das war ATP und Kreatinphosphat unmittelbar nutzen. Ganz, ganz kleiner Tank, ganz kleine Kapazität, aber extrem hohe Umsatzrate. Das, was Sie dann sofort anschalten, wenn die Energie dafür nicht mehr ausreicht und Sie sind sehr hochintensiv körperlich aktiv, ist die Verstoffwechselung von Glucose bis hin zum Pyruvat bzw. Laktat. Das war das, was wir allgemeinhin als Glykolyse bezeichnen. Die Lyse, das Auseinandernehmen von Glucose. Alles darüber hinaus, was im Mitochondrium dann unter Zuhilfenahme von Sauerstoff abläuft, braucht etwas länger. Das heißt, die aerobe Umsetzung, die Umsetzung mit Zuhilfenahme von Sauerstoff, von Glucose, hat eine geringere Umsatzrate als die Anaerobe, das heißt die Glykolyse, und ist dementsprechend das, was Sie dann, wenn es noch etwas länger dauert mit der körperlichen Aktivität, die Intensität aber etwas niedriger ist, als nächstes mit zuschalten können. Die Unterschiede waren, dass bei der Glykolyse nur rund 2 ATP pro Einheit Glucose gewonnen werden und bei der aeroben Verstoffwechslung mehr als 30 ATP. Also Sie sehen, dass die Kapazität des gleichen Substrates in Abhängigkeit der Umsetzungsvariante deutlich ansteigen kann. Wenn Sie Sauerstoff zur Hilfe nehmen und nicht nur bis zum Laktat verstoffwechseln, kommt also deutlich mehr Energie bei diesen Stoffwechselprozessen bei rum, die Sie in Form von körperlicher Aktivität einsetzen können. Die Extremvariante in Bezug auf Kapazität war der Fettstoffwechsel. Auch der funktioniert nur aerob, nur unter Zuhilfenahme von Sauerstoff in der Beta-Oxidation und dann wieder im Zitronensäurezyklus. Das war die Variante sehr, sehr geringe Umsatzrate, die geringste Umsatzrate im Vergleich zu anderen Energiestoffwechselwegen, aber im Vergleich dazu diese extrem potente Energieträger. Pro Gramm 9 Kilokalorien pro Einheit Fettsäure bei einer 16C, also einer 16 Kohlenstoffatome langkettigen Fettsäure, waren das über 100 ATP, also sehr, sehr, sehr viel Energie, aber auf einem sehr langwierigen und dementsprechend sehr langsamen Stoffwechselweg. Das waren so die groben Normativa, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Dementsprechend hier aufgetragen, einfach ausgedrückt, aerober Stoffwechsel, mehr Energieausbeute, langsamere Umsatzrate. Und die gemeinsame Endstrecke war im Prinzip bei den Fetten, bei den Kohlenhydraten im Mitochondrium das Acetyl-Coenzym A, dann der Zitronensäurezyklus und dann die Atmungskette. Atmungskette war das, was mit diesen Zytochromen funktioniert, wo geladene Wasserstoffteilchen aus dem Innenraum des Mitochondriums in den Zwischenraum zwischen den zwei Membranen des Mitochondriums transportiert wird, damit von dort aus, gemäß des Konzentrationsgefälles, was dann erstellt worden ist, hohe Konzentration an positiv geladenen Wasserstoffteilchen im Zwischenraum, niedrigere Konzentration im Mitochondrium selbst, da dann gemäß dieses Konzentrationsgefälles die geladenen Teilchen wieder zurückströmen können und damit dann letztlich die Pumpe antreiben, die aus Adenosindiphosphat und einem Phosphatrest wieder Adenosintriphosphat bilden kann. Ja, also im Prinzip Endstrecke von Fetten, von Kohlenhydraten, das Acetyl-Coenzym A, das dann wiederum in dem Zitronensäurezyklus verwendet werden kann, um NADH, um FADH zu bilden, das dann wiederum in der Atmungskette eingesetzt werden kann, um diese Atmungskette und diese Protonen- bzw. geladene Teilchenpumpe dann anzutreiben, um ATP re-zu-synthetisieren. Okay, dementsprechend ganz wichtig, die Reduktionsäquivalente nachher bei der Atmungskette NADH und FADH, die sollten Sie sich unbedingt merken, genauso wie Acetyl-Coenzym A und Acyl-Coenzym A. Wo war der Unterschied zwischen Acetyl-Coenzym A und Acyl-Coenzym A? Klingt fast gleich, gibt einen kleinen Unterschied. Keiner eine Idee? Schauen Sie sich das nochmal an. Das sollten auf jeden Fall die Energieträger sein, mit denen Sie nachher umgehen können. Das eine waren mehr Kohlenstoffteilchen, das war das, was bei der Beta-Oxidation umgesetzt wird. Und das Acyl-CoA und aus dem Acyl-CoA können mehrere Acetyl-CoA entnommen werden bzw. gebildet werden, die dann im Zitronensäurezyklus verwendet werden können. Das eine hat nur mit dem Fettstoffwechsel zu tun, das andere insgesamt mit dem aeroben Energiestoffwechsel. Sowas müssen Sie unterscheiden können. Okay. Leber als wichtigstes Organ des Stoffwechsels, vor allem aus der Perspektive, dass natürlich auch die ganzen Nährstoffe oder ein großer Teil der Nährstoffe, die über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden, zuerst über die Leber transportiert werden und in der Leber verschiedene Funktionen möglich sind, die Sie sonst in keiner anderen Zelle in Ihrem Organismus finden. Die Leberzelle kann fast alle Energiestoffwechselwege absolvieren, kann also aus Kohlenhydraten Fette bilden, kann aus einzelnen Bestandteilen wie dem Laktat beispielsweise wieder neue Glucose bilden, also Gluconeogenese in der Leber möglich und kann auf der anderen Seite natürlich auch Glucose einspeichern in Form von Glykogen, um die zu gegebener Zeit, wenn Glucose benötigt wird, dann auch wieder freizugeben, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren beispielsweise. Ist also so das zentrale Organ Ihres Energiestoffwechsels, wenn es um Energieumformung und Energiespeicher geht. Wenn es um Energieverbrauch geht, sind die zentralen Organe Ihres Stoffwechsels Ihr Gehirn. Das verbraucht unglaublich viel Energie. Und auf der anderen Seite natürlich Ihre Muskulatur bei körperlicher Aktivität, die dann relativ schnell, wenn es richtig intensiv wird, wenn es richtig anstrengend wird beim Sport, dann auf Platz 1 rutscht. In Ruhe verbrauchen Ihre Nervenzellen am meisten Energie. Fragen zum Energiestoffwechsel, die sich über das Praktikum oder jetzt über den letzten Termin der Vorlesung für Sie gestellt haben? Okay, also die Stoffwechselwege, die drei verschiedenen Varianten, aerob, anaerob unter Zuhilfenahme von Glucose und was mache ich mit Kreatinphosphat und ATP, die sollten Sie sich auf jeden Fall im Detail anschauen. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Niere. Ja, doch noch eine Frage. Weil während körperlicher Aktivität Ihre Muskulatur arbeitet, dann einen sehr, sehr hohen ATP-Verbrauch hat und während körperlicher Inaktivität in der Ruhesituation Ihr Gehirn ja trotzdem weiter funktioniert und weiterläuft und global gesehen alle Nervenzellen somit einen relativ hohen Bedarf an Energie haben. Bitte? Während der Aktivität, je nachdem, was Sie machen. Stellen Sie, also ich meine, wenn Sie schnell mit dem Finger auf die Maus klicken, ist das auch körperliche Aktivität. Da ist der Energieverbrauch aber noch nicht so hoch. Aber wenn Sie von Aktivitäten sprechen, mit denen wir normalerweise umgehen, Sie gehen laufen, gehen intensiv laufen, also haben irgendwie einen Wettkampf beim Laufen beispielsweise, auf dem Fahrradergometer, Ruderergometer, da wo viele Muskeln eingesetzt werden, dann wandelt sich das natürlich, dann verbrauchen Sie den größten Teil der Energie dann über die Muskulatur. Okay, jetzt aber zur Niere oder noch eine Frage? Dann fangen wir mit der Niere an. Um so ein bisschen anatomisch einzusteigen, schauen wir uns erstmal an, wo die Niere ungefähr liegt. Kann jemand so ungefähr erkennen, was das hier oben ist? Was das für eine Art von Bild, was hier abgebildet ist? Fangen wir mal vorne an. Ja? Abdominalraum. Und was ist das für eine Art von Bild? Röntgenbild, genau. Also ist eine Röntgenaufnahme vom Abdominalraum. Sie können hier sehen, dieser Ring, das ist Ihr Becken. Da unten, das ist die Blase, die ist gerade gefüllt mit irgendwas, was auf jeden Fall röntgendicht ist, also beispielsweise mit einem Kontrastmittel. Dann haben Sie hier die Wirbelsäule, die verschiedenen Wirbelkörper. Und hier oben diese hellen Wolken, die man hier so gerade so am Rand noch erkennen kann, das ist Ihre Lunge. Je nachdem, Kontrastmittel dienen immer dazu, dass man irgendwas sichtbar machen kann. Je nachdem, wo Sie Kontrastmittel anbieten oder einfüllen, können Sie also verschiedene Organsysteme sichtbar machen. Wenn Sie jetzt sehen, die Blase ist gefüllt und hier gibt es so eine dünne Linie, die gefüllt ist. Und hier oben ist so eine Art verbogene Trompete oder der Auslass von der Trompete gefüllt. Welches Organsystem ist wahrscheinlich mit Kontrastmittel gefüllt? Was könnte das sein? Worum geht's heute? Um die Niere. Alles klar. Das heißt, hier oben, das könnte auf jeden Fall die Niere sein. Diese dünne Linie, die hier nach unten läuft, was ist das? Ja? Der Harnweg bzw. der Harnleiter. Sie haben von jeder Niere links und rechts einen Harnleiter. Den hier kann man nicht so gut erkennen, den kann man deutlicher erkennen. Ein Harnleiter, der nach unten geht und auf der anderen Seite hier unten die Harnblase. Das gehört letztlich alles zu dem Organtrakt, der für die Ausfuhr von Wasser, von teilweise von Gift oder Abbaustoffen verantwortlich ist. Gehört also alles so gesehen zum Abflussweg der Niere. Weiter unten von der Harnblase geht es natürlich dann nochmal weiter runter bis zum jeweiligen Ausführungsgang. Okay, also anatomisch gesehen die Niere und hier oben, das was man hier davon erkennen kann, ist im Prinzip das Kelchsystem vom Nierenbecken. Das schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Hier nochmal im Detail, was war jetzt quasi gerade mit Kontrastmittel gefüllt? Mit Kontrastmittel gefüllt war alles, was hier grün angegeben ist. Alles, was hier grün angegeben ist, Ureter ist letztlich dann der Harnleiter, so wie das gerade ganz richtig bezeichnet worden ist. Alles, was hier grün dargestellt ist, ist letztlich der Ausfuhrtrakt des Endurins. Also wenn Sie mit der ganzen Urinproduktion fertig sind, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Schritte, die wir uns gleich im Detail anschauen, dann wird der Endurin oder der fertige Harn ja dann letztlich aus dem Körper ausgeführt und das funktioniert über dieses Kelchsystem und dann auf der anderen Seite hier drüben über den Harnleiter. Bei dem Kontrastmittel handelt es sich um ein Mittel, das im Prinzip dann vor allem in starker Konzentration in diesem Endharn vorgelegen hat. Dementsprechend war auch nur dieses Kelchsystem sichtbar. Also im Prinzip nur diese, das was hier so als Trompete man sich vorstellen könnte oder so als das Endstück vorne der Trompete, wo dann der Klang rauskommt. Das ist im Prinzip dieser grüne Bereich, der jetzt mit Kontrastmittel gefüllt war. Das Nierenmark und die Nierenrinde sind zwar auch teilweise mit Urin gefüllt, sind aber im Prinzip eine relativ dichte Struktur, in der sehr, sehr viele Blutgefäße sind, auch sehr viel Gewebe teilweise noch vorhanden ist. Dementsprechend konnte man das jetzt gerade noch nicht erkennen. Was brauchen Sie zur Harnproduktion noch? Auf der einen Seite ein System, das dazu da ist, den Harn zu filtrieren, also irgendwo die Stoffe, die nachher den Harn bilden sollen, aus anderen Substraten bzw. aus einem anderen Medium heraus zu transportieren. Und auf der anderen Seite brauchen Sie natürlich einen Zufluss und einen Abfluss. Aus welchem Medium wird der Harn gebildet durch die Niere? Ja? Aus dem Blut. Sie brauchen also unbedingt noch eine Arterie und eine Vene. Sie brauchen die Arteria renalis und die Vena renalis, zuführender Blutweg in die Niere hinein und auf der anderen Seite der abführende Blutweg für das restliche Blut. Sie wollen ja nicht alles, was mit dem Blut angeliefert wird, filtrieren und ausscheiden, sondern nur einzelne Stoffe davon, dementsprechend der venöse Rückstrom, damit das Blut auch wieder abfließen kann. Also wir haben einen großen Filter, wir haben eine Endstrecke des Filters, die dann bis in die Harnblase geht und von dort aus nach außen. Und wir haben zuführende Rohre, die Blut transportieren, die dazu da sind, das Blut dort anzuliefern, und abführende Rohre, die das restliche Blut nach Filtration wieder zurücktransportieren. Das ist so ganz, ganz grob makroskopisch das, was die Niere ausmacht, wie die Niere auch im Groben funktioniert. Aufgaben der Niere ergeben sich dementsprechend wie folgt. Ausscheidung harnpflichtiger Substanzen, das sind unter anderem, da sind noch mehr mit dabei, aber das sind welche, mit denen Sie relativ häufig umgehen müssen, wenn Sie irgendwas mit Leistungsphysiologie zu tun haben. Harnstoff und Harnsäure, das hat was mit dem Aminosäurekreislauf, also mit dem Proteinstoffwechsel zu tun. Kreatinin, das kennen Sie jetzt schon aus der Muskelphysiologie, das war der Stoff, der dazu dient noch, beziehungsweise Kreatin war der Stoff, der dazu dient, auch noch Phosphatreste anzubinden. Kreatinin war der Abbaustoff, den können Sie nicht wieder resynthetisieren. Sie kriegen aus dem Kreatinin kein Kreatin mehr, das muss also aus dem Körper raus und das eben in Form beispielsweise über den Transport in der Niere und den Ausfluss über den Harn. Homöostase, Homöostase heißt Gleichgewicht, vor allem von Elektrolyten, die hier aufgetragen sind, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, das ist, verbirgt sich hinter Na, K, Ca und Mg. Phosphate, das ist ganz wichtig, das ist auch gerade bei Leuten, die eine Niereninsuffizienz haben, ganz wichtig. Phosphate sind beispielsweise in tierischen Nährstoffen relativ viel enthalten. Klassisches Beispiel ist immer so ein bisschen die Pelle von der Wurst, wenn man die mitessen kann. Das ist meistens sehr, sehr phosphatreich und diese Phosphate müssen über die Niere abtransportiert werden. Haben Sie also ein Problem mit Ihrer Niere und essen sehr, sehr phosphatreich, viele tierische Lebensmittel, vieles, also viel Fleisch vor allem, dann kann es sein, dass dieses Phosphat in zu großer Menge in Ihrem Körper anfällt. Es kann nicht mehr richtig ausgeschieden werden und dann können Sie Vergiftungserscheinungen erleiden. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. H+, also geladene Wasserstoffteilchen, HCO3, das ist Bicarbonat, damit muss das also auch irgendwas zu tun haben, mit der Homöostase, mit dem Gleichgewicht vom Bicarbonat und damit auch irgendwas mit dem pH-Wert. Es ist einer der wichtigsten Puffersysteme in Ihrem Blut, der zur Regulation oder zum Ausgleich des pH-Werts verantwortlich ist und noch viele weitere. Wir halten also fest, mit den Elektrolyten hat die Niere sehr, sehr viel zu tun. Auf der anderen Seite mit dem pH-Wert und damit, dass einzelne Stoffe, die im Körper in einer gewissen Menge vielleicht ganz sinnvoll sind, in einer zu großen Menge aber schädlich werden, dass diese Stoffe abtransportiert bzw. ausgeschieden werden können. Ich habe vorhin beschrieben, dass das ein Blutfilter ist. Also Sie hier letztlich ein großes Filtrationsorgan haben und dass Sie einen zuführenden und einen abführenden Weg haben. Und damit ergibt sich automatisch, dass so ein Blutfilter nur dann wirklich gut funktioniert, wenn auch eine ausreichende Menge Blut dahin transportiert wird und eine ausreichende Menge wieder abtransportiert wird. Damit ist die Niere auf der einen Seite extrem darauf angewiesen, dass der Blutdruck auf adäquate Weise funktioniert, der nicht zu schwach ist und nicht zu stark ist, damit die Filtration weiter funktioniert. Und im Umkehrschluss, damit die Niere dann nicht auf alle anderen Organsysteme angewiesen ist, hat die Niere auch relativ viele Regulationsmechanismen, die sich unmittelbar auf den Blutdruck auswirken können. Sie haben also, wenn es um den Blutdruck geht, in der Niere eines der wichtigsten Stellzentren. Da wird gemessen, wie viel Druck tatsächlich gerade ankommt und dementsprechend werden Hormone abgegeben, die entweder dazu führen, dass sich die Gefäße zusammenziehen, die Herzleistung ansteigt oder auf der anderen Seite, die sich Gefäße wieder weiten und die Herzleistung wieder etwas absinkt. Beides reguliert den Blutdruck nach oben bzw. nach unten. Sie haben jetzt neben der ganzen Filtrationsgeschichte, dass Stoffe in Homöostase im Gleichgewicht gehalten werden oder andere Stoffe vor allem nach außen wegtransportiert werden, zusätzlich noch einige wichtige Stoffwechselwege, die auch von der Niere mit beeinflusst oder absorbiert werden. Essentiell sind einzelne Stoffwechselwege im Proteinstoffwechsel, die in der Niere oder fast ausschließlich in der Niere vonstatten gehen können, bei Peptidhormonen in der Gluconeogenese, die zum Teil auch in der Niere absorbiert werden kann, so wie in der Leber beispielsweise auch, und in Bezug auf Toxine, die normalerweise anfallen bzw. sich dort anhäufen würden. Also für diese Stoffwechselwege oder für diese Stoffwechselaspekte ist der Nierenstoffwechsel, der Nierenfunktion ganz, ganz essentiell. In Bezug auf die Hormone, die wichtigsten, die mit dem Calciumstoffwechsel beispielsweise zu tun haben, Calcitriol, die mit der Blutbildung zu tun haben, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das Erythropoetin, und die auch mit dem Blutdruck zu tun haben, das ist das, was hier als Renin und Angiotensin, das ist eine Wechselwirkung, also wir sprechen einmal vom Renin-Angiotensin-System zu tun haben, Das sind im Prinzip so die wichtigsten Hormone, die mit dem Nierenstoffwechsel zu tun haben, auf die wir auch im weiteren Verlauf der Vorlesung aber nochmal so ein bisschen genauer eingehen. Hormonwirkungen an der Niere, antidiuretisches Hormon, Diurese ist die Ausscheidung, antidiuretisch wäre dementsprechend die Ausscheidung vermindernd, ein Hormon, das sich also irgendwie auf die Ausscheidungsrate auswirken soll. Aldosteron, Adrenalin, die mit dem Blutdruck unmittelbar zu tun haben, Atriopeptin, die letztlich auch da wieder mit dem Regelkreislauf oder den Regelmechanismen zu tun haben, Calcitriol für den Calciumstoffwechsel, Paraterin aus der Nebennierenrinde und Prostaglandine, die beispielsweise mit Entzündungssituationen zu tun haben. Also sehr, sehr viele Hormone, die auf die Niere wirken können, beziehungsweise die auch durch die Niere reguliert werden können. Es ist also neben dem Blutfilter, den Sie jetzt ja schon abgespeichert haben, auch ein ganz, ganz wichtiges Regulationshormon. Direkt an der Niere lokalisiert, aber nicht unmittelbar mit der Niere verbunden, ist die Nebenniere, in deren Rinde bzw. Mark auch nochmal ganz essentielle Hormone produziert werden, die auf der einen Seite was mit dem Anabolenstoffwechsel zu tun haben und auf der anderen Seite auch mit dem Katabolen. Adrenalin beispielsweise wird auch als Norepinephrin bezeichnet oder als Epinephrin. Epinephrin, da sagt der Begriff das schon, das kommt aus der Nebennierenrinde. Also ist eins der zentralen Organe, aus der Nebenniere, das ist eins der zentralen Organe für die Hormonproduktion in Bezug auf anabole, katabole Situationen. Okay, aber wie gesagt, Nebenniere, ein separates Organ. Das sitzt oben auf der Niere auf, hat aber keine unmittelbare Verbindung zur Niere. Okay, die erste Frage, neben den ganzen Hormonwechselwirkungen, mit denen wir uns gleich im Verlauf noch beschäftigen müssen, ist jetzt erstmal die Frage rund um die Filtration. Also die Frage, wie entsteht eigentlich Harn, beziehungsweise was ist in Harn überhaupt alles vorhanden und wie funktioniert es, dass oben aus dem Blut erstmal eine ganze Menge an Volumen, eine ganze Menge an Stoffen abgefiltert wird, die dann aber im späteren Verlauf in der richtigen Konzentration sortiert werden, um letztlich eine Homöostase sehr, sehr vieler Stoffe zu ermöglichen. Wir haben also oben erstmal die Filtration. Hier oben sehen Sie im Prinzip in Rot dargestellt wieder das Blut, grün dargestellt wäre dann quasi schon der Weg im Nierenmark bzw. in der Nierenrinde bis runter zur Ausscheidung. Und Sie sehen also, dass hier aus dem Blut erstmal allein durch Filtration Stoffe und Flüssigkeit in diesen Nierenausscheidungsweg übertreten können. Sie haben also erstmal einen großen Filter. Der funktioniert tatsächlich so, dass er von der Größe der Löcher, die in diesem Filter vorhanden sind, der Lücken zwischen den Zellen beispielsweise, bestimmte Stoffe durchlassen kann und andere Stoffe wiederum nicht, abhängig von ihrer Größe und Ladung. Dazu aber gleich nochmal so ein bisschen mehr. Sie bekommen also dann erstmal eine große Menge an Flüssigkeit, in der alle möglichen Stoffe drin sind. Würden Sie diese Flüssigkeit in der Menge, die dort filtriert wird und mit allen Inhaltsstoffen, die dort filtriert werden, einfach ausscheiden, dann hätten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Problem. Da wird beispielsweise Glucose mit ausgeschieden. Sie haben also ruckzuck keine Glucose mehr. Und es wird so viel Volumen ausgeschüttet bzw. abgeführt, dass Sie im Prinzip so mit dem Nachtrinken gar nicht mehr hinterherkommen würden. Sie würden so viel Flüssigkeit verlieren innerhalb von Minuten, dass Sie oral nicht genug zuführen können. Man muss also den Harn in Bezug auf die Flüssigkeitsmenge konzentrieren und in Bezug auf die Stoffe, die jetzt gerade damit reinfiltriert worden sind, wieder so sortieren, dass die Stoffe, die Sie nicht mehr brauchen, abtransportiert werden und die Stoffe, die Sie gerne behalten würden, wieder zurück in den Blutweg transportiert werden. Wir haben also nach dem Primärharn, diesem Ultrafiltrat, das ist alles durch ein Sieb gepresst worden, ganz, ganz wichtig, eine Rückresorption von Flüssigkeit und von einzelnen Stoffen, um dann letztlich beim Endurin anzukommen. Um zu erfassen, wie gut Ihre Niere filtriert, wie groß die Gesamtmenge an Primärharn erstmal wäre, nutzt man Formeln zur Bestimmung der sogenannten renalen Clearance. Renale Clearance heißt in Bezug auf einen bestimmten Stoff, Kreatinin beispielsweise, wie viel von diesem Stoff wird eigentlich ausgeschieden? Wenn Sie wissen, welche Menge dieses Stoffes in Ihrem Blut vorhanden ist, welche Menge dieses Stoffes in Ihrem Endurin vorhanden ist, wie viel Urin Sie ausscheiden und wie viel Blut Sie im Kreislauf transportieren, können Sie über die Konzentration und die Menge berechnen, wie viel eigentlich ausgeschieden wird. Und wenn es ein Stoff ist, der fast 1:1 ausgeschieden wird, also aus dem Primärharn durch den Filter durch, einfach nach unten rausläuft, ohne wieder rückresorbiert zu werden, können Sie damit im Prinzip auf die Filtrationsrate des Glomerulus schließen. Glomerulus ist der Bereich oben in diesem Nierensystem, der die Verbindung zwischen Gefäßen und dann diesem Filtrations- und Rückresorptionsweg darstellt. Das heißt, hier oben dieses Köpfchen nennt man Glomerulus. Dort entsteht der Primärharn. Die glomeruläre Filtrationsrate ist also die Filtrationsrate an Volumen, an Menge, an Konzentration, die letztlich oben im Glomerulus ermöglicht wird. Das sind circa 180 Liter pro Tag. Deswegen auch das Beispiel, mit dem Sie kommen mit dem Trinken nicht mehr hinterher. Sie haben also überhaupt keine Chance, genug Flüssigkeit aufzunehmen, wenn Sie einfach Primärharn ausscheiden würden. Es gibt bestimmte Erkrankungen, neben dem Diabetes mellitus gibt es auch den sogenannten Diabetes insipidus. Da sind diese Regulationswege, die wir gleich im Detail durchsprechen, gestört. Und diese Personen haben tatsächlich das Problem, dass sie zwar keinen Primärharn ausscheiden, aber dem Primärharn noch recht ähnliche Konzentrationen ausscheiden. Sie haben also einen extrem hohen Flüssigkeitsverlust, der dann permanent ausgeglichen werden müsste, wenn man nicht mit den entsprechenden Hormonen versucht, nachzuregulieren. Die glomeruläre Filtrationsrate ist jetzt im Prinzip die Ausscheidungsmenge in Relation zu einer bestimmten Kenngröße. Beispielsweise in Millilitern pro Minute zu der jeweiligen Körperoberfläche dargestellt. Clearance, ich habe es schon angesprochen, wäre die fraktionelle Ausscheidung. Das heißt, wenn Sie einen Stoff haben, der filtriert wird und der zum Teil wieder rückresorbiert wird, ist die Clearance dieses Stoffes geringer als die Clearance von einem Stoff, der filtriert wird und der dann zu keiner Zeit in der Niere irgendwann rückresorbiert wird. Da ist die Clearance höher, weil der Stoff ja unmittelbar in der gleichen Menge, in der er filtriert worden ist, ausgeschieden worden ist. Glucose hat also dementsprechend eine relativ geringe Clearance. Sie wollen nämlich viel von der Glucose wieder zurück in Ihrem Organismus haben. Die Clearance von anderen Stoffen ist dementsprechend deutlich höher, wenn Sie die eigentlich auch ausführen wollen. Die einzelnen Schritte, Filtration, Resorption, Sekretion, also das bewusste oder absichtliche Wiederzuführen von einzelnen Stoffen, Exkretion bzw. die metabolische Bildung und der Abbau von verschiedenen Stoffen, die noch in der Niere stattfinden können, schauen wir uns jetzt im Detail an. Ich habe vorhin gesagt, es gibt einige Stoffe, die quasi 1:1 filtriert und ausgeschieden werden, mit denen man gut berechnen kann, wie groß eigentlich die Flussrate an diesem Glomerulus ist, wie viel Primärharn eigentlich entsteht. Das, was Sie am häufigsten beim Menschen finden, ist die sogenannte Kreatinin-Clearance. Ein anderer Stoff, mit dem man umgehen kann, ist das Inulin. Das ist ein Beispiel, an dem wir gleich uns ein bisschen anschauen können, wie man das berechnen würde. Nur, dass Sie sich nachher nicht wundern, dass ich jetzt die ganze Zeit oder öfter mal von Kreatin oder Kreatinin spreche, wichtiger Kreatinin, und es auf der anderen Seite aber gleich eventuell ein bisschen um Inulin geht. Adolf Fick ist im Prinzip ein Physiologe, der sich mit diesen Filtrationen mit diesem Filtrationsprinzip intensiv auseinandergesetzt hat. Und am Beispiel des Inulin wollen wir uns anschauen, wie man aus den Konzentrationen, so wie ich es vorhin angesprochen habe, diese glomeruläre Filtrationsrate berechnen kann. Sie sehen also oben dargestellt, das ist wieder der Glomerulus, das ist quasi das zuführende Gefäß. Hier haben Sie ein Gefäßknäuel, das möglichst viel Oberfläche mit dem Glomerulus bilden soll, damit möglichst viel Filtrationsfläche entsteht. Und hier unten in grün dargestellt wieder die abführenden Organe bzw. die abführenden Kanäle, die dann nachher zum Nierenausfluss gehören. Ganz oben sehen Sie, dass in rot dargestellt einzelne Inulinteilchen im Blut in einer bestimmten Konzentration vorhanden sind und über den Glomerulus in das Nephron bzw. hier in die ausführenden Gänge eintransportiert werden können. Dadurch, dass zwischendrin zunehmend mehr Flüssigkeit aus dem Primärharn zurückresorbiert wird. Denken Sie wieder an die 180 Liter pro Tag. Das würde ja nicht funktionieren. Sie haben ja nur wenige Liter am Tag maximal. Das heißt, Sie müssen Wasser zurückresorbieren. Und dadurch steigt natürlich die Konzentration des Inulin, wenn es nicht zurücktransportiert wird, immer weiter an. Sie können also, wenn Sie sich die Konzentration im Blut anschauen und die Konzentration in Ihrem Endurin anschauen, darauf schließen, wie viel Menge an Volumen durch die Niere gelaufen sein muss, um später die gleiche Konzentration, also die Sie hier unten gemessen haben, im Harn zu erreichen. Wir haben also die ausgeschiedene Inulinmenge pro Zeiteinheit und oben die filtrierte Inulinmenge pro Zeit. Von der filtrierten Inulinmenge wollen wir ja letztlich einen Faktor wissen, und zwar wie viel Blut in dem Glomerulus filtriert worden ist. Was wir wissen, ist, wie viel Konzentration des Inulin wir im Blut haben. Wir haben also auf der einen Seite die glomeruläre Filtrationsrate, die wollen wir gerne wissen. Und auf der anderen Seite haben wir die Inulinkonzentration im Plasma. Auf der Gegenseite, und da kennen wir beide, haben wir das Urinzeitvolumen. Wir wissen, wenn wir den Urin gesammelt haben über eine bestimmte Zeiteinheit, wie viel Urin ausgeschieden wird pro Zeiteinheit. Und wir haben auf der anderen Seite die Inulinkonzentration um Enterin. Wir haben also eine Formel, die wir so gegenüberstellen können. Wenn wir die Formel jetzt umstellen, sodass wir auf der einen Seite nur noch die glomeruläre Filtrationsrate haben, dann müssen wir die Multiplikation hier, das Urinzeitvolumen mal der Konzentration, durch die Inulinkonzentration im Plasma teilen und wir erhalten dadurch die glomeruläre Filtrationsrate. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, das ist aber tatsächlich eine Rechnung, die Sie am Beispiel des Kreatinins relativ häufig machen. Warum das Inulin? Weil es zu dem Zeitpunkt noch besser nachweisbar ist, dass Kreatinin war. Letztlich sind es beides Stoffe, die eben, und das ist ganz wichtig, um solche Rechnungen anzustellen, hier oben ausgeschieden werden, aber auf dem Weg durch die Niere nicht wieder zurückresorbiert werden. Nur bei Stoffen, bei denen das zu 99 oder zu 100% der Fall ist, haben Sie die Möglichkeit, auf die glomeruläre Filtrationsrate zu schließen. Würden Sie hier rückresorbieren, das Inulin beispielsweise, dann hätten Sie eine große Unbekannte in der Gleichung. Sie wüssten nicht, wie viel filtriert worden ist, wie viel rückresorbiert worden ist und dementsprechend, wie das mit der Konzentration oben im Blut zusammenhängt. Ganz, ganz wichtig, um auf diese Werte zu kommen, beispielsweise die 180 Liter pro Tag. Rechnet man das so unten aus, kommen wir ungefähr wieder bei den Werten an, die hier auch schon angegeben waren. 85 bis 135 Milliliter pro Minute pro 1,73 Quadratmeter Körpergröße bzw. Körperoberfläche in dem Falle. Und auf der anderen Seite dann, wenn man das umrechnet, 180 Liter pro Tag absolut bei einem erwachsenen Menschen. Okay, wir haben also auf der einen Seite eine immens hohe Filtrationsrate. Und dann auf der anderen Seite eine mehr oder minder stark ausgeprägte Resorption. Abhängig davon, wie stark Ihr Harn konzentriert ist, also wie viele Teilchen zu wie viel Flüssigkeit in Ihrem Harn vorhanden ist, ist die Resorption entweder stark gewesen oder etwas weniger stark, je nachdem, wie viel Harn Sie ausscheiden müssen. Das hängt letztlich mit dem Blutdruck und der Flüssigkeitszufuhr zusammen. Umso mehr Flüssigkeit Sie zuführen, umso mehr Flüssigkeit müssen Sie auch ausscheiden, umso weniger muss Ihr Harn konzentriert werden in Bezug auf die Stoffdichte und das Gesamtvolumen, um dann letztlich einen ausgeglichenen Flüssigkeits- und Mikronährstoff- bzw. Elektrolythaushalt zu gestalten. Harnpflichtige Stoffwechselendprodukte wie Kreatinin, Sulfat und Harnstoffe können den Körper in großen Mengen verlassen. Das ist die Grundfunktion. Ausscheidung von Wasser und Elektrolyten wird je nach Bedarf in weiterem Ausmaß variiert. Sie wollen also da diese Homöostase erreichen, um die es im Prinzip die ganze Zeit geht. Wenn wir uns jetzt also nochmal die Niere im Detail anschauen, müssen wir uns anschauen, an welchen Stellen der Harn entsteht, an welchen Stellen bestimmte Stoffe rückresorbiert werden und wie wir dann letztlich zum Endurin kommen, der dann über die Ausführungsgänge abtransportiert wird. Hier unten ist wieder die Niere dargestellt, ein Ausschnitt. Und wenn wir aus der Niere quasi hier so ein Kuchenstück ausschneiden würden und würden das vergrößern, dann sehen wir den Aufbau im Prinzip so, wie er hier dargestellt ist. Ganz oben oder ganz außen in der sogenannten Rinde finden Sie Gefäße, die dort vorhanden sind. Und diese Gefäße bilden letztlich unterschiedlich kleine Arterien, die sogenannte Arteria arcuata, die wie ein Bogen hier herumläuft, deswegen auch so heißt, die Arteria interlobularis, die zwischen einzelnen Läppchenstrukturen der Niere nach oben wächst, und dann auf der anderen Seite die vas afferens bzw. efferens, das heißt die zuführenden und abführenden Gefäße, die den Glomerulus versorgen, die dann im Prinzip hier dann nochmal als dieses Knäuel dargestellt sind. Um dieses Gefäßknäuel herum bilden sich dann letztlich die Glomeruli, das heißt die Filter, und von dort aus geht es dann ins Mark nach unten bis unten zu den Sammelrohren, die dann letztlich den fertigen Urin nach außen transportieren sollen. Im Detail heißt das, wir haben das sogenannte Nephron, das ist im Prinzip der Gesamtaufbau, den wir hier sehen können. Da gibt es weiter oben und weiter unten angelegte Nephrone, die dementsprechend etwas unterschiedliche Funktionen annehmen. Der Aufbau ist aber im Prinzip immer gleich. Es geht aus dem Glomerulus unten in das Sammelrohr über verschiedene Strukturen, die als Schleifenform hier dargestellt sind und die wir uns gleich im Detail nochmal anschauen müssen. Wenn wir jetzt von 180 Litern am Tag sprechen, dann merken Sie schon, dass das ein sehr, sehr großes Volumen ist. Wenn Sie jetzt ausrechnen würden über die Größe Ihres Ventrikels und über die Herzschläge, die Sie den ganzen Tag über absolvieren, wie viel Blut Sie transportieren, würden Sie feststellen, dass das ein relativ großer Anteil dieser Gesamtblutmenge ist. Diese Gesamtblutmenge, also wie viel Volumen pro Zeiteinheit bewegt wird, nennt man Herzzeitvolumen. 15 bis 20% dieses Gesamtvolumens, das Sie bewegen, läuft durch die Niere. Das heißt, 15 bis 20% Ihres Herzschlags wird dazu genutzt, Blut zur Niere zuzuführen, von dort aus filtrieren zu lassen und dann weiter zu transportieren. Also ein sehr, sehr großer Anteil. Das liegt auf der einen Seite daran, dass der Filtrationsdruck und die Filtrationsrate aufrechterhalten werden muss. Das liegt auf der anderen Seite natürlich auch daran, dass ein Organ, das so viele Stoffwechselwege absolviert und so viele Hin- und Rücktransporte absolvieren muss, auch sehr, sehr viel Energie braucht. Energie beispielsweise in Form von ATP, das Sie ja schon zu Genüge kennen, das dort auch wieder gespalten wird, um einzelne Transportwege zu ermöglichen. Das heißt, wir haben relativ großen Sauerstoff und einen relativ großen Energiebedarf und wir haben, ganz wichtig, damit die Niere dauerhaft funktioniert, auch eine relativ große Autoregulation. 15 bis 20% des Herzzeitvolumens, das bezieht sich auf die Ruhesituation. Haben Sie also einen Anstieg dieses Herzzeitvolumens bei körperlicher Aktivität beispielsweise, müssen die Nierengefäße so reguliert werden, dass nicht über den höheren Blutdruck, der dann auch mit entsteht, ein höherer Druck in der Niere entsteht und damit eventuell Schäden auftreten. Kommen Sie aus der Belastungssituation wieder zurück in die Ruhesituation, sinkt Ihr Blutdruck wieder ab. Durch das Absinken des Blutdrucks wären die Gefäße weiterhin so groß, wie das vorher waren, wäre die Niere plötzlich unterversorgt mit Blut, hätte einen zu niedrigen Druck, die Filtration würde nicht mehr stattfinden. Beide Situationen, die auf Dauer zu einer Elektrolytentgleisung führen würden und dazu, dass Giftstoffe sich plötzlich ansammeln, was wiederum eine Gefahr für Ihren Körper wäre. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Niere ein Regulationssystem hat, das mehr oder weniger dafür sorgt, dass immer ein gleichmäßiger Druck am Glomerulus herrscht, also da, wo die zuführenden Gefäße das frische Blut bzw. das Blut anliefern. Wenn Sie sich diese beiden Diagramme anschauen, dann sehen Sie auf der einen Seite den mittleren arteriellen Blutdruck, der hier von 40 bis 240 angegeben ist. Es geht jetzt also nicht um diese Werte, wo man Systole und Diastole separat darstellt, sondern um den mittleren Wert. Und auf der anderen Seite sehen Sie glomeruläre Filtrationsrate in schwarz angegeben und drüben dann wiederum den Fluss pro Gewebe, der hier dann mit der rot gepunkteten Linie angegeben ist. Sie sehen, dass quasi über einen ganz, ganz großen Bereich des Blutdrucks letztlich die glomeruläre Filtrationsrate auf gleichem Maß gehalten wird. Es muss also Regulationsmechanismen geben, die dafür sorgen, dass über diese verschiedenen Blutdrücke hinweg der Fluss und der Druck innerhalb des Nephrons immer relativ oder nah am Nephron immer relativ gleichmäßig bleibt. Im Prinzip in der anderen Grafik nochmal im Detail dargestellt, auch hier wieder der Blutdruck, diesmal auf der Y-Achse. Und dann in Bezug auf die verschiedenen Gefäße sehen Sie den Gradienten des Blutdrucks. Sie sehen also, dass es von der Arteria arcuata, das war die, die im Bogen in Form der Niere mit entlang läuft, weiter zu den Arteria interlobularis, die zwischen diesen Läppchenstrukturen liegen, hin zu den Vas afferens und hin zum Glomerulus, der Druck letztlich immer weiter abfällt, um dann, abhängig davon, wie hoch der Blutdruck vorher war, immer auf einen ungefähr konstanten mittleren Kapillardruck zu führen. Wir müssen also innerhalb dieser Gefäße, abhängig davon, wie viel Blutdruck im Gesamtsystem gerade herrscht, Regulationsmechanismen anwenden, die die Gefäße entweder so stark weiten, dass genug Gesamtvolumen dort ankommt, um den Druck hochzuhalten, oder die Gefäße verengen, damit man den Druck vermindert, um letztlich dafür zu sorgen, dass der Druck hier im Glomerulus nicht zu stark ansteigt. Wäre Ihre Niere nur darauf angewiesen, diese kleinen Gefäßäste zu steuern, dann wäre in extremen Situationen, wo der Blutdruck sehr, sehr stark ansteigt oder auch mal sehr, sehr stark abgefallen ist, letztlich trotzdem eine sehr, sehr große Gefahr vorhanden, dass die Niere nicht ausreichend mit Blut versorgt wird. Sie braucht also noch Regulationsmechanismen, die abseits dieser Gefäßweit- und Engstellungen funktionieren, die auf zentraler Ebene den Blutdruck steuern, die also für das Füllungsvolumen bzw. für das Herzzeitvolumen mitverantwortlich sind und auch auf der Ebene des Herzens, ihrer großen Pumpe, und auf der Ebene der restlichen Gefäße eine Eng- und Weitstellung ermöglicht bzw. eine Erhöhung des Herzzeitvolumens, um damit den Druck konstant zu regulieren. Im Detail beim Glomerulus, und dann können Sie sich auch ganz gut erklären, warum das Ganze so gefährlich wäre, wenn zu viel Druck entsteht, sehen Sie die zuführenden Gefäße, der rote Pfeil zeigt hier nach unten in den Glomerulus hinein, das Vas afferens, die abführenden Gefäße, der Pfeil zeigt heraus, das sogenannte Vas efferens, also rot dargestellt hier wieder der Blutweg. Dann auf der anderen Seite hier unten die Zellen, die Sie im Glomerulus finden, die letztlich überall kleine Lücken bieten, zum Raum, in dem Sie das Filtrat bzw. das Ultrafiltrat schon vorfinden. Es ist also tatsächlich ein mechanischer Filter, wenn Sie das sich einfach vorstellen wollen. Oben kommt mit Druck Blut rein, hier unten können Sie regulieren mit abhängig davon, wie eng die Gefäße sind, wie viel Druck hier unten im Glomerulus entsteht. Und darüber kann eben eine gewisse Menge an Flüssigkeit und an einzelnen Stoffen über diese Zwischenlücken und teilweise auch über die Zellen hinweg dann in diesen Raum transportiert werden, wo dann somit der Primärhahn entsteht. Also es ist tatsächlich einfach erstmal ein mechanischer Filter. Sie brauchen natürlich dementsprechend eine Auskleidung ihrer Gefäßschicht. Das ist das Endothel hier in Rot dargestellt. Und Sie brauchen auch eine Auskleidung der Schicht oder der Seite, auf der der Hahn nachher vorzufinden ist. Und da die verschiedenen Epithelzellen, die hier dargestellt sind, die hier als diese eigenartig geformten Gebilde dargestellt sind, hier in dunkel angegeben, immer jeweils der Zellkern. Okay, das ist im Prinzip also die kleinste Ebene oder beziehungsweise die kleinste Betrachtungsweise für Ihren Blutfilter. Und wenn man sich die Epithelzellen bzw. die Zellen dann nochmal im Detail anschaut, dann sehen Sie da auch wieder die Struktur ineinandergreifend, aber teilweise durchlässig, sodass sich da diese Filterfunktion ergibt. Ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen und hier ist es im Prinzip nochmal so ein bisschen im Detail erklärt. Auf der einen Seite erstmal die Grundinformation, ohne Druck kein Filtrat. Das heißt, ohne dass der Druck im Glomerulus aufrechterhalten wird, keine Filtration möglich und somit keine Entstehung des Primärhahns. Sie brauchen also auf jeden Fall einen konstanten kapillären Blutdruck. Das waren die Graphen, die wir uns vorhin angeschaut haben, die im Prinzip, wo die Gefäße dafür sorgen, dass der Kapillardruck immer gleich bleibt, in Abhängigkeit davon, wie groß der Druckgradient, das Druckgefälle zwischen diesen einzelnen arteriellen Gefäßabschnitten ist. Dann haben Sie auf der anderen Seite natürlich auch als wichtigen Faktor den onkotischen Druck. Das heißt, abhängig davon, wie viel Proteine, wie viele Bestandteile in Ihrem Blut vorhanden sind, lässt sich Blut unterschiedlich gut in, also beziehungsweise die Flüssigkeit unterschiedlich gut aus einem bestimmten Areal heraus in ein anderes transportieren. Dieser Konzentrationsgradient, Konzentrationsgefälle, alles weitere, was damit dazugehört, ist das Prinzip, was Sie im Prinzip schon aus der Physiologie der Muskelzellen kennen, wenn es um Glukoseeinstrom beispielsweise geht. Und dieses Grundprinzip wird jetzt an der Niere an unterschiedlichsten Stellen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen immer wieder neu angewendet. Also man versucht immer wieder ein Konzentrationsgefälle aus einem Raum in einen bestimmten anderen Raum zu generieren, um somit eine Filtration, einen Strömungsweg von bestimmten Stoffen zu ermöglichen. Okay, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es sich um einen mechanischen Filter handelt, der letztlich bestimmte Stoffe transportieren kann, andere nicht. Das ist auf der einen Seite abhängig davon, wie groß die Moleküle sind. Das heißt, umso größer Ihre Moleküle sind, komplette Proteine beispielsweise oder ein ganzer Erythrozyt zum Beispiel, können diese Stoffe nicht mehr über diese Membran transportiert werden. Hier angegeben, einfach nur mal als Beispiel, Harnstoff, Glucose und der Rohrzucker, der uns jetzt eigentlich weniger interessiert, weil Sie den im Blut so nicht so häufig vorfinden. Sehen Sie die Molekülmasse in Dalton, den Radius, also die tatsächliche Größe, und da sehen Sie, kleiner als 1,8 wäre im Prinzip der Grenzwert, damit die Stoffe noch transportiert werden können, und dann dementsprechend den Siebkoeffizient, wie gut das transportiert wird. Kleine Stoffe, die hier in Rot eingekringelt sind, sind dementsprechend die Stoffe, die die Größe ihrer Filterlöcher nicht überschreiten und die dementsprechend gut transportiert werden können und somit einen Siebkoeffizienten hier oben von 1,0 haben. Umso größer die Stoffe werden, umso geringer wird letztlich die Möglichkeit, diese Stoffe überhaupt noch zu filtrieren, weil sie letztlich an Größe oder je nachdem, wenn die Ladung ungünstig ist, an Ladung sich so verändern bzw. so zu- oder abnehmen, dass sie dann nicht mehr über den Filter, über den Glomerulus hinweg transportiert werden können. Sie würden also, ich habe es vorhin schon gesagt, zum großen Teil auch Glucose verlieren, was wiederum ein zentrales Problem wäre, wenn wir uns jetzt nicht so langsam darum kümmern, wie denn eigentlich diese einzelnen Stoffe aus dem Nierenausfuhrtrakt wieder zurück in den Blutweg transportiert werden können. Wir müssen also anschauen, was zwischendrin passiert. Die Resorption, vor allem von Natrium und Wasser, damit Sie aus der unglaublich großen Menge Primärhahn die Menge an Urin machen, die Sie normalerweise ausscheiden würden. Und auf der anderen Seite natürlich auch die zusätzliche Ausscheidung organischer Stoffe, die Regulierung des Säure-Basen-Haushalts und die Regulierung des Ausfuhrs generell, also die Regulierung der Diurese. Wir fangen ganz oben an. Ganz oben, direkt hinter dem Glomerulus, das ist quasi hier angegeben, hier drin wären wieder dieses Gefäßknäuel vorhanden, finden wir den proximalen Tubulus. Proximal für weit oben oder weit kopfwärts gelegen, dementsprechend das Tubulus, das Rohrsystem, das sich oben direkt anschließt. Funktion dort ist vor allem der sogenannte Massentransport, also der Transport großer Mengen an Flüssigkeit, weswegen das Lumen, also die Größe dort auch relativ groß ist. Und auf der anderen Seite die Rückresorption einzelner Stoffe in unter Abhängigkeit von Energieaufwendung. Sie brauchen also hier teilweise ATP und teilweise auch Sauerstoff, um Stoffe aktiv transportieren zu können. Was Sie hier schon aufgetragen sehen, was wir gleich nochmal im Detail auseinandernehmen, sind die verschiedenen Stofftransporte, die dort möglich sind. Unten dargestellt die Kapillare, hier oben dargestellt das Lumen, in dem Ihr Primärhahn vorhanden ist. Und dazwischen dann letztlich die Zelle, die verschiedene Transportwege absolvieren kann. Sie sehen, dass Natrium einströmen kann, zusammen mit Vitaminen, dass diese Vitamine aus der Zelle heraus dann auch wieder in die Kapillaren den Weg zurückfinden. Natrium zusammen mit Glucose, die dann auch wiederum in die Kapillare zurückströmen kann. Dass Wasser aufgenommen werden kann und dass auch Natrium zusammen mit negativ oder mit negativ geladenen Chloridionen dann aufgenommen werden kann, die dann wiederum auch außen auf der Innenseite hin zum Gefäß, dann ins Gefäß transportiert und dort abtransportiert werden können. Ganz, ganz wichtig, Sie sehen auch, dass Kalium aktiv, auch hier im Bereich des proximalen Tubulus schon, über die Kapillare in die Zelle transportiert werden kann, um dort einzelne Transportmechanismen zu ermöglichen oder vor allem später Transportmechanismen zu ermöglichen, bei dem Sie Kalium, positiv geladenes Teilchen, gegen andere positiv geladene Teilchen austauschen können. Sie haben immer die Möglichkeit, denken Sie an die ersten beiden Vorlesungen in Physiologie, bei den Transportmechanismen verschiedene Möglichkeiten zu nutzen. Sie können einen ganz einfachen Transport haben, bei dem ein einzelner Stoff über eine Membran hinweg transportiert wird. Sie können einen sogenannten Symport haben. Dann werden zwei Stoffe zusammen transportiert. Das kann dann sehr praktisch sein, wenn der eine Stoff von alleine transportiert wird, einen anderen bindet und den im Prinzip mit in die Zelle oder aus der Zelle herausreißt. Und die andere Variante war der Antiport. Sie haben einen Stoff, der wird in die eine Richtung, zum Beispiel in die Zelle rein, und einen anderen Stoff, der wird aus der Zelle raus transportiert. Das funktioniert dann gut, wenn die Teilchen gleich geladen sind und dann gemäß eines elektrischen Gradienten bzw. eines Spannungsgradienten dann in unterschiedliche Richtungen transportiert werden könnten. Wenn wir uns das im Detail anschauen, also hier oben haben wir im Prinzip den Querschnitt dieses proximalen Tubulus, den wir uns gerade angeschaut haben. Das ist quasi der Längsschnitt, das ist der Querschnitt. Sie sehen also auch hier wieder die Zellen angegeben, Sie sehen einzelne Gefäße drumherum, die dann wiederum den aktiven Transport in diese oder in die andere Richtung ermöglichen. Und Sie sehen dann jetzt nochmal im Detail aufgetragen, chemische, elektrische und osmotische Triebkräfte dieses tubulären Transports. Sie machen sich also Ladungen zunutze, sie machen sich Konzentrationsunterschiede zunutze, um verschiedene Stoffe zu transportieren. Hier im ersten Bild aufgetragen, über Energie, die Sie aus dem Mitochondrium gewinnen. Das hier ist ein Mitochondrium aufgetragen. Sie können also unter Sauerstoffzuhilfenahme ATP gewinnen und Sie können dadurch letztlich Transportmechanismen ermöglichen. Beispielsweise den Transport von Natrium ins Blut, bei gleichzeitigem Rückstrom von Kalium aus dem Blut zurück in die Zelle. Wenn Sie sich das gemäß des Ladungsgradienten anschauen, dann sehen Sie, dass der Kaliumtransport beispielsweise über diese negative Ladung sowohl zur Seite des Lumens als auch zur Seite des Gefäßes möglich ist. Das heißt, hier ist ein Ausstrom über ein Konzentrationsgefälle letztlich einfach möglich. Wir haben also einen Konzentrationsgradienten, der dadurch, dass die Teilchen ja eine Ladung haben, dann somit auch einen elektrischen Gradienten darstellt. Auf der anderen Seite, in Bezug auf die Konzentration, sehen wir hier, dass es sich beim Natrium zum Beispiel andersrum verhält. Wir haben eine hohe Konzentration an Natrium, auch hier wieder im Blutweg als auch im Lumen, und eine relativ geringe Konzentration an Natrium hier im Zellinneren. Das heißt, der Einstrom von Natrium aus beiden Richtungen wäre also theoretisch möglich gemäß dieses Konzentrationsgradienten. Und Sie haben auf der anderen Seite, ich habe es vorhin schon angesprochen, über die Variante eines Symports von einem negativen und einem positiv geladenen Teilchen oder eines Antiports von einem positiven gegen ein positiv geladenes Teilchen die Möglichkeit, auch über elektroneutrale, also über eine Situation ohne Spannungs- bzw. Konzentrationsunterschied, dann Teilchen entweder der gleichen Ladung wie hier oder unterschiedlicher Ladung dann gegeneinander zu transportieren. Also ganz, ganz wichtige Regulationsmechanismen, die hier dann unmittelbar eingesetzt werden. Das heißt, ganz praktisch gesehen, den Natrium-Einstrom aus dem Lumen in die Zelle um Natrium rückzuresorbieren, um nicht so viel Natrium zu verlieren. Und zusammen mit Natrium, Natrium ist das, was Sie auch im Kochsalz vorfinden, haben Sie oftmals auch eine Flüssigkeitsrückresorption. Sie können sich also für den späteren Verlauf merken, überall, wo man versucht, Natrium zu transportieren, wird sehr wahrscheinlich auch Flüssigkeit transportiert. Flüssigkeit aus dem Lumen zurück in die Zelle und von dort aus idealerweise zurück ins Gefäßsystem. Das heißt Natrium, Flüssigkeit raus aus dem Primärhahn, rein wieder zurück in Ihren Blutweg, um Flüssigkeit zu speichern, Flüssigkeit rückzuresorbieren, damit Sie Ihren Primärhahn konzentrieren können. Das heißt, wir haben Natriumtransport im proximalen Tubulus, überwiegend transzellulär, aber auch parazellulär. Was heißt parazellulär? Transzellulär heißt durch die Zelle, parazellulär neben der Zelle. Das heißt, zwischen diesen einzelnen Zellen sind ja auch kleine Lücken. Auch da sind geringe Mengen Stofftransport möglich. Das heißt, durch die Zelle, durch diese aktiven und passiven Transportmechanismen, die wir uns hier angeschaut haben, und auf der anderen Seite dann auch neben den Zellen entlang, wäre hier ein Stofftransport möglich. Negativ geladenes Chlorid, Kalium, Calcium, Magnesium werden im proximalen Tubulus ausschließlich parazellulär, also nur neben der Zelle entlang transportiert. Da gibt es keine aktiven oder passiven Transporter, die in der Zelle akut absorbiert werden, damit dort der Stofftransport absorbiert werden kann. Glucose strömt zusammen, das haben wir uns, glaube ich, auch auf dem einen Bild schon angeschaut. Glucose strömt zusammen mit Natrium in die Zelle ein. Wir haben also hier einen Symport, die beiden Stoffe werden zusammen transportiert. Und dadurch haben Sie auch die Möglichkeit, Glucose zusammen mit dem Natrium aus dem Primärhahn heraus in Ihren Blutweg zurück zu resorbieren. Also der zweite wichtige Faktor, den ich gleich am Anfang schon angesprochen habe. Sie verlieren, wenn die Niere nicht richtig funktionieren würde, sofort zu viel Flüssigkeit und sofort zu viel Energie. Und das ist das Erste, was reguliert wird. Harnstoff kann diffundieren, abhängig der Konzentration, wie viel Harnstoff im Blutweg, wie viel Harnstoff in der Zelle, wie viel Harnstoff jeweils im Lumen ist. Harnstoff ist auch einer der Stoffe, den Sie eigentlich ausscheiden wollen, sowie auch die Harnsäure. Und die Proteine können bewusst über Endozytose, also über aktive Aufnahme in eine Zelle, auch wiederum aus dem Primärhahn abfiltriert, abentnommen werden, um dann wiederum auf der anderen Seite eventuell in den Blutweg eingegeben zu werden, um auch Proteine zu sichern, Proteine aus dem Primärhahn zurückzunehmen. Nächster Teil, den wir uns anschauen, ist der aufsteigende Teil der Hähnle-Schleife. Wir haben also den proximalen Tubulus, dann haben wir die Hähnle-Schleife und wir haben diesen aufsteigenden Teil. Der Hahn findet seinen Weg vom Glomerulus durch den proximalen Tubulus, absteigender Teil der Hähnle-Schleife, und hier ist der dicke aufsteigende Teil der Hähnle-Schleife. Das ist der nächste Teil, den wir uns im Detail anschauen. Was wir hier brauchen, ist ein Aufbau eines osmotischen Gradienten. Osmose, das war quasi dieses Druckgefälle oder dieser Flüssigkeits- bzw. Stoffaustausch, der darüber zustande kommen kann, dass an einer Stelle von einem bestimmten Stoff oder von verschiedenen Stoffen sehr, sehr viel vorhanden ist und auf der anderen Seite einer Membran, die für bestimmte Dinge durchlässig sein muss, damit es funktioniert, dann dementsprechend wenig vorhanden ist. Also gemäß eines Konzentrationsgefälles entweder Stofftransport, wenn die Membran durchlässig für einen bestimmten Stoff wäre, oder auf der anderen Seite Flüssigkeitstransport. Haben Sie sehr, sehr viel Stoff, Konzentration auf der einen Seite, sehr wenig auf der anderen Seite, Ihre Membran ist nur durchlässig für Flüssigkeit, dann wird, um diesen Konzentrationsgradienten oder dieses osmotische Ungleichgewicht auszugleichen, Flüssigkeit aus dem Bereich, wo eine niedrige Konzentration des Stoffs vorliegt, in den Bereich rüberströmen, in dem eine hohe Konzentration vorliegt, um das Ganze auszugleichen. Einer der wichtigen Mechanismen, den Sie gleich hier in der Niere brauchen. Konzentrierung des Urins unter Resorption von Natrium und Chlorid. Natrium und Chlorid zusammen wäre dann Kochsalz, das heißt Salzrückfuhr und zusammen mit der Salzretention bzw. Resorption dann auch die Möglichkeit, im Anschluss danach oder schon parallel dabei Flüssigkeit zu resorbieren. Das heißt, ganz wichtig ist der osmotische Gradient, der an dieser Stelle hergestellt werden soll. Das Konzentrationsgefälle zwischen zwei Lösungen, die durch eine semipermeable Membran getrennt sind. Semipermeabel ist genau das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Semi, also nur halb oder teilweise, permeabel durchlässig, also eine Membran, die für bestimmte Stoffe durchlässig ist und für andere nicht. Das ist das Grundprinzip an unterschiedlichsten Stellen, vor allem bei der Niere. Danach schließt sich das Sammelrohr an. Sammelrohr im Prinzip also das Anschlussstück an diese Hähnenschleife, die wir uns angeschaut haben. Und dort absolviert oder wird die Feinentstellung absolviert. Das heißt, nachdem wir jetzt erstmal dafür gesorgt haben, dass große Mengen Kochsalz und damit auch große Mengen Flüssigkeit rückresorbiert werden, kann da tatsächlich mit erfasst und gemessen werden, wie viel Flüssigkeit, wie viel Stoffkonzentration in dem dort vorhandenen, ja schon weiterverarbeiteten Hahn vorhanden ist, um dann zu entscheiden bzw. einzustellen, ob noch mehr Flüssigkeit resorbiert werden muss oder ob mehr Flüssigkeit zugegeben werden muss, um ein entsprechendes Gefüge zu ermöglichen, das eine Homöostase des Flüssigkeits- und des Elektrolythaushalts in dem Moment ermöglicht. Das heißt, Feineinstellung vor allem von Wasser und Natrium, die zusammentransportiert werden, und sensitiv für zahlreiche Peptide und Hormone, die dort wirksam werden können. Ganz, ganz wichtig ist hier auch wieder zum Beispiel das antidiuretische Hormon. Ich habe vorhin schon angesprochen, Antidiurese verhindert also die Ausscheidung. Das ist ein Hormon, das unmittelbar in diesem Areal wirksam werden kann. Das heißt, abhängig davon, welche Hormone gerade wirksam sind, haben Sie Wasserrücknahme aus dem Primärhahn, hier oben schon im ersten Stück, dann in der Hähnenschleife auch noch Wasserrücksorption bis zu dem Bereich, wo hier dieser osmotische Gradient hergestellt werden soll. Da ist keine Wasserrückresorption möglich. Dann wiederum hier auch nochmal Ausscheidungsmöglichkeiten herunter bis zum Sammelrohr, wo dann letztlich der Endurin entsteht. Und an diesen beiden Stellen funktioniert es einfach gemäß eines Konzentrationsdruckgradienten über die verschiedenen Mechanismen, die wir uns gerade angeschaut haben. Und an den Stellen hier, also quasi weitergehend vom dicken aufsteigenden Teil der Hähnenschleife bis runter zum Sammelrohr, beziehungsweise hier bis runter zum Sammelrohr, an zwei oder an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, über dieses antidiuretische Hormon entweder mehr oder weniger Wasser mit zurück zu resorbieren. Wollen Sie also eine große Diurese, wenig dieses Hormons, das dort wirksam wird? Wollen Sie eine nicht so große Diurese, dementsprechend weniger Hormonwirkung? Und Sie sehen, dass Sie da letztlich, wenn Sie von der Filtrationsrate, also von der glomerulären Filtrationsrate ausgehen, dass Sie da die Möglichkeit haben, mit und ohne ADH Konzentrationsunterschiede und Ausfuhrunterschiede im einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich zu ermöglichen. Bedeutet, dass Sie da nochmal eine relativ große Stellschraube haben, mit der Sie die Menge an Urin, die dann tatsächlich ausgeschieden wird, regulieren können. Wenn Sie sich das Ganze nochmal im Detail anschauen, sehen Sie das, was ich Ihnen vorhin schon angekündigt habe, zusammen mit dem Wasser, mit dem H2O, das an diesen Stellen wieder zurückresorbiert wird, um wieder in den Blutweg abgegeben zu werden, auch an den gleichen Stellen Natrium wieder zurückgegeben wird. Ein zweiter Regulationsmechanismus neben dem antidiuretischen, also diesem ADH, wäre die Variante oder die Achse über Aldosteron. Angiotensin, Aldosteron, das war diese Achse, die wir ganz am Anfang auf den ersten Vorlesungsfolien schon besprochen haben. Und hier ist eben die Möglichkeit, unter Aldosteronkontrolle oder Aldosteronwirkung dann Natrium rückzuresorbieren und zusammen mit dem Natrium wieder auch Flüssigkeit. Also hier nochmal die Möglichkeit, auch darüber dann an der Stellschraube zu drehen, wie viel Wasser, wie viel Elektrolyt eigentlich zurückresorbiert werden soll, um den Primärhahn oder beziehungsweise den Hahn, der hier unten dann entsprechend vorliegt, stärker oder weniger stark zu konzentrieren. Also ganz, ganz wichtige Hormone in Bezug auf den Wasserhaushalt und die Steuerung der Diurese. Atriopeptin beziehungsweise das PGE2, das hier unten wirksam wird, im Prinzip eine ähnliche Achse, ähnliche Wirkung, aber nochmal ein anderes Hormon, das Sie aber sich, wenn es um die Klausur geht beispielsweise, weniger gut merken sollten als das Aldosteron und das ADH. Mit denen sollten Sie auf jeden Fall was anfangen können, zum Beispiel gefragt wird, was diese beiden Hormone machen. Wenn Sie sich jetzt überlegen, wie das Ganze funktionieren soll, und wir sprechen immer von, ja, ja. Natrium, ja. Kein Wasser. Ich habe doch von einem osmotischen Gradienten, der aufgebaut werden soll, gesprochen. Und wenn wir sagen, bei Osmose wäre der Transport von Teilchen über eine Membran hinweg und ich will einen osmotischen Gradienten produzieren, dann kann ich das ja zum Beispiel machen, indem ich sage, okay, ich habe eine Tafel. Wenn ich jetzt zwei Lumen habe, die in der Mitte von so einer semipermeablen Membran unterteilt sind Und ich habe hier sehr, sehr viele Teilchen und ich habe hier nicht ganz so viele Teilchen. Und ich transportiere jetzt nur das Natrium beispielsweise, mit dem ja normalerweise Flüssigkeit mittransportiert werden sollte, von der einen Seite auf die andere Seite oder andersherum. Dann kann ich ja dadurch, dass ich noch mehr Teilchen aktiv hier rüber transportiere und weniger Teilchen in die andere Richtung transportiere, einen osmotischen Gradienten generieren. Das heißt, ich habe dann zum Schluss, wenn ich das Ganze wieder permeabel, durchlässig für Wasser mache, die Situation, in der ich einen Rückstrom dadurch provozieren kann, dass die Konzentration beispielsweise an Natrium in dem Sammelrohr, das wir, beziehungsweise in dem Tubulussystem, das wir uns gerade angeschaut haben, sich verändert hat. Deswegen ist das in dem Bereich wasserdicht. Deswegen ist das quasi hier angegeben als wasserdichter Bereich, damit Sie hier nur Natrium in eine Richtung bewegen können, damit so einen Gradienten aufbauen und dann, wenn Sie quasi wieder die Kanäle öffnen an einer anderen Stelle in dem Tubulussystem, dann letztlich dadurch einen Rückstrom ermöglichen können. Deswegen ist das ganz wichtig. Überall, wo nicht wasserdicht stehen würde, wäre immer der Kotransport möglich. Wenn da Natrium in eine Richtung strömt, kommt Wasser mit dazu. Das ist wiederum dann an der Stelle nicht möglich. Das ist so die Grundidee dahinter. Okay, jetzt müssen wir uns noch so ein bisschen überlegen, welche Tricks sich die Niere ausgedacht hat, um diese ganze Rückresorptions-, Rücktransportgeschichte noch so ein bisschen effektiver zu gestalten. Wenn Sie sich vorstellen, einfache Variante, wenn es um Thermoregulation geht, setzen wir uns damit nochmal auseinander. Sie haben zwei Rohre, die laufen zusammen oder die laufen relativ nah aneinander und in denen kann Temperatur weitergegeben werden. Das heißt, wenn Sie hier eine hohe Temperatur haben, und Sie haben hier eine niedrige Temperatur, dann kann Temperatur abgegeben werden von der hohen Seite zur niedrigen Seite. Ist das allen klar soweit? Also im Prinzip haben Sie einen Wärmetauscher. Wenn diese beiden Areale oder diese beiden Rohre, wenn Sie sich das Rohr vorstellen wollen, die gleiche Fließrichtung haben, dann können die Rohre im Prinzip hier oben relativ gut Temperatur ausgleichen. Hier haben Sie ein großes Temperaturgefälle, 30 zu 60 Grad. Hier unten sind es vielleicht noch 40 Grad zu 50 Grad und hier ganz unten ist es dann letztlich ausgeglichen, da haben Sie irgendwas in der Mitte, paar 40 Grad auf beiden Seiten. Das heißt, das Ganze gleicht sich also bis zu einer gewissen Grenze aus. Wenn Sie diesen Wärmetauscher, jetzt wie es hier oben angegeben ist, umdrehen, beziehungsweise die Fließrichtung umdrehen, dann haben Sie die Möglichkeit, mehr Temperatur auszugleichen. Und wenn Sie die Temperatur jetzt als Beispiel dafür nehmen, dass Sie Stoffe transportieren wollen, gemäß eines Konzentrationsgefälles, dann können Sie dadurch, dass Sie die Fließrichtung umdrehen, so wie das hier oben angegeben ist, im Prinzip einen höheren Austausch ermöglichen. Weil Sie, dadurch, dass Sie in verschiedene Richtungen fließen, immer für einen höheren Temperatur- bzw. Konzentrationsunterschied sorgen. Das heißt, im Gegensatz zu der Variante hier unten oder zu der Variante, die hier angegeben ist, wo die Fließrichtung zusammenläuft, der Austausch hier oben bei 100% und bei 0% beginnt und sich hier unten auf jeweils die Hälfte, also ungefähr die Mitte, ausgeglichen hat, fangen Sie hier bei 100% an, lassen die Flüssigkeiten gegenläufig laufen. Hier läuft es in diese Richtung, hier läuft es in diese Richtung. Und darüber, dass im Prinzip hier oben sich dieses Rohr schon abgekühlt hat, aber hier gerade die kalte Flüssigkeit, wenn es um Temperatur gehen würde, einfließt, ist hier immer noch ein Konzentrations- oder ein Temperaturunterschied in dem Beispiel vorhanden, der in der Variante hier schon viel früher aufgehoben wäre. Sie können also darüber, dass Sie die gegenläufig laufen, also einen Gegenstrom, Wärme oder Austauscher haben, da mehr Stoffe transportieren, wenn Sie das als Beispiel nehmen, oder hier explizit mehr Temperatur ausgleichen. So funktioniert das mit dem Gefäßsystem in der Niere letztlich auch. Das heißt, Sie versuchen, die Gefäße, die ja notwendig sind, damit im Sammelrohr bzw. vorher in den verschiedenen Abschnitten des Tubulussystems ein Stofftransport mit Gefäßen vonstatten gehen kann, die dort entlanglaufen müssen, also immer gegenläufig laufen zu lassen. Hier bewegt sich der arterielle Fluss nach oben in Richtung Rinde der Niere, während der Fluss im Glomerulus bzw. im Tubulussystem hier nach unten in Richtung des Marks läuft, um darüber über einen längeren Zeitraum Konzentrationsunterschiede zu ermöglichen. Also diese ganze aktive und passive Transportmöglichkeit von verschiedenen geladenen oder nicht geladenen Teilchen zu verstärken, dadurch, dass sie sich dieses Grundprinzip zunutze machen, also dieses gegenläufige oder Gegenstromprinzip, sodass sie darüber über einen längeren Zeitraum ein Konzentrationsgefälle ermöglichen. Ist das halbwegs klar geworden? ganz, ganz wichtiges Grundprinzip. Kann man sich wirklich am besten vorstellen, wenn man das sich mit aufgeheizten oder abgekühlten Rohren vorstellt und darüber, wie viel Temperaturaustausch eigentlich stattfinden kann, wenn die zusammenlaufen, beide nach unten oder der eine nach oben, der andere nach unten, der eine hier oben dementsprechend eine niedrige und der andere da unten eine ganz hohe Temperatur hat. Okay, ein bisschen was übersprungen, weil Sie das Grundprinzip, glaube ich, jetzt verstanden haben. Es geht dann im Prinzip in Bezug auf die Resorption und auf die Konzentration, das haben Sie an den Übersichtsbildern schon gesehen, über diese verschiedenen Hormone, die einwirken können, darum den Urin in der richtigen Konzentration und mit den richtigen Stoffen dann letztlich unten in den Sammelrohren ankommen zu lassen. Und wenn Sie sich das Ganze versuchen, im Überblick anzuschauen, dann sehen Sie, dass Sie bei den Elektrolyten, gerade wenn wir uns die verschiedenen Stoffwege gerade angeschaut haben, eigentlich eine sehr, sehr große Resorption der Elektrolyte in Bezug auf die Gesamtmenge haben, also 99% oder um die 99%, mit Ausnahme des Kaliums. Das Kalium war das einzige Elektrolyt, das in dem, wenn Sie sich die Folie nachher nochmal mit Ruhe anschauen, das im Prinzip in Form eines Antipods, da haben wir uns immer diese Natrium-Kalium-Varianten angeschaut, aktiv nicht ins Blut zurück, sondern aus dem Blut heraus transportiert wird, um damit verschiedene Natriumtransportwege zu ermöglichen. Wir haben also hier im Gegensatz zum Rest eigentlich die bewusst größere Ausscheidung oder den bewusst größeren Transport in die Gegenrichtung, also nicht hin zum Blutweg. Ausscheidung wäre dann für den Harnstoff, für das Kreatinin, also für alle Stoffe, die letztlich möglichst zu großen Raten tatsächlich mit dem Urin auch ausgeschieden werden sollen. Hier haben wir also dementsprechend entweder gar keine, also im Beispiel des Kreatinin, oder nur eine sehr, sehr geringe Rückresorption dieser Stoffe. Was wir uns jetzt noch so ein bisschen anschauen müssen, ist das Thema pH-Wert und Säure-Base-Ausgleich. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass dieses Bicarbonat-Puffersystem irgendwie sehr, sehr viel mit der Niere zu tun hat. Und das wird Ihnen natürlich auch klar, wenn Sie sich überlegen, dass alle Teilchen, von denen wir gerade gesprochen haben, Natrium, Magnesium, Kalium, das Chlorid, dass die alle eine Ladung haben. Abhängig von der Ladung der Teilchen und der Tatsache, wie viele Teilchen gerade in einem bestimmten Medium vorliegen, haben Sie einen unterschiedlichen pH-Wert. Der pH-Wert ist also letztlich, hier unten angegeben, negative Logarithmus der Menge an positiv geladenen Wasserstoffteilchen. Das heißt, abhängig von den Teilchen, die mit einer bestimmten Ladung vorhanden sind, erhalten sie einen bestimmten pH-Wert. Zu niedrige pH-Werte werden als sauer bezeichnet. Das ist im Prinzip das, was dann in Extremvariante dazu führt, dass ihre Proteine beispielsweise nicht mehr funktionieren, weil die nur in einem bestimmten Milieu, in einem physiologischen pH-Bereich funktionieren können. Physiologischer pH-Bereich wird hier angegeben von 7,36 bis 7,44. Also wenn Sie sich eine pauschale Zahl merken können, ungefähr 7,4 ist der neutrale oder für den menschlichen Organismus neutrale pH-Wert. Und pH-Wert steigt an, da Sie den negativen Logarithmus haben in Abhängigkeit der Menge an geladenen Wasserstoffteilchen, wenn die Menge sinkt, beziehungsweise sinkt ab dementsprechend, wenn Sie mehr positiv geladene Wasserstoffteilchen haben. Heißt, wenn Sie jetzt wieder an den Laktatstoffwechsel beispielsweise denken, wenn aus Pyruvat Laktat entsteht, das dann wiederum zerfällt, zerfällt es in die Milchsäure und die eben diese positiv geladenen Wasserstoffteilchen. Und das sorgt natürlich dann im Umkehrschluss dafür, dass der pH-Wert absinkt, genauso wie es hier angegeben ist. Damit der pH-Wert, wenn solche Stoffwechselprozesse ablaufen, bei denen eben geladene Teilchen freigesetzt werden, nicht einfach immer ins Bodenlose sofort fällt, sondern man sich möglichst lange auf diesem neutralen pH-Bereich aufhalten kann, um weiter Stoffwechselprozesse zu ermöglichen, gibt es verschiedene Regulationsmechanismen. Dieser Bicarbonatpuffer, den wir gleich im Detail noch anschauen, das ist im Prinzip genau das, was der Name schon sagt, ein Puffer, also der kurzfristig bestimmte Regulationsmechanismen nutzen kann, um den pH-Wert abzufangen. Das ist aber keine Möglichkeit, geladene Teilchen aus ihrem Körper herauszubekommen. Das heißt, sie müssen also im Umkehrschluss noch ein zusätzliches oder mehrere zusätzliche Systeme haben, die dann auf langfristige Sicht diesen pH-Wert wieder ausgleichen können. Und eine Möglichkeit, geladene Teilchen loszuwerden, ist ja offensichtlich ihre Niere. Andere Möglichkeit, um am pH-Wert was zu verändern, wäre die Abatmung von Kohlendioxid. Das wäre wiederum die Lunge, also das sind zwei Endstrecken, mit denen Sie tatsächlich dauerhaft den pH-Wert in die eine oder andere Richtung beeinflussen können. Konstanthaltung ist dementsprechend das oberste Ziel des Organismus, also auch hier wieder die Homöostase, in dem Falle des pH-Wertes. Puffersysteme, Bicarbonatpuffer, heißt, wenn wir uns das in Bezug auf die Formel anschauen, das ist dieses HCO3, das negativ geladen ist. Das hat die Möglichkeit, dadurch, dass es negativ geladen ist, eines dieser positiv geladenen Teilchen in diesen Reaktionsschritten aufzunehmen, sodass im Prinzip über den Zwischenschritt, dass nachdem ein zusätzliches H sich hiermit angelagert hat, dann H2CO3 entsteht. Hier haben Sie eine negative Ladung, hier haben Sie eine positive Ladung, dementsprechend ist das ganze Konstrukt dann neutral und zerfällt aber in H2O, in Wasser und CO2. Deswegen ist die Atmung und die CO2-Abatmung wichtig für Ihren pH-Wert. Damit Sie diesen Puffer nicht nur einmal benutzen können, sondern immer weiter benutzen können, muss ein bestimmtes Gleichgewicht an Stoffen in Ihrem Blut vorhanden sein. Hier entsteht also eine ganze Menge CO2, abhängig davon, wie gut Sie Ihren pH-Wert gerade aus dem sauren Milieu wieder abpuffern müssen. Wenn Sie dieses CO2 nicht abatmen würden, dann funktioniert der Puffer nicht mehr. Umso mehr CO2 vorhanden ist, umso langsamer läuft diese Reaktion ab. Das ist wieder das mit diesen Konzentrationsgradienten, ist immer das Gleiche. Und wenn diese Reaktion langsamer abläuft, können Sie diesen Puffer nicht mehr einsetzen. Sie müssen also, um den Puffer hier weiter betreiben zu können, atmen. Heißt, wenn Sie übersäuern, das heißt Laktat beispielsweise entsteht, zusammen damit H+, das H+ sorgt für die Übersäuerung, dann fangen Sie zusätzlich an zu atmen. Sie fangen an zu hyperventilieren, um über Ihre Lunge diese Azidose, die Übersäuerung, und dann diesen Bicarbonatpuffer weiter nutzen zu können, die Azidose also abpuffern zu können. Hier unten das Beispiel mit Laktat nochmal aufgetragen, also es entsteht Pyruvat, plus diese zwei, nimmt man noch zwei NADH plus H+ mit dazu, entsteht Laktat und NAD+. Das wäre wiederum die Möglichkeit, auf der einen Seite, wenn Laktat entsteht, H+ entstehen zu lassen und auf der anderen Seite, wenn Sie gerade Laktat verstoffwechseln können, dann natürlich im Umkehrschluss auch wieder aus einem Laktat bzw. aus der Milchsäure, den geladenen Wasserstoffteilchen, dann wieder ein Pyruvat zu bilden und auch damit wieder Säure zu binden. Können Sie also aus dem Laktat weiter Energiestoffwechsel betreiben, ist auch das eine Möglichkeit, den pH-Wert wieder auszugleichen. Okay. Bicarbonat ist also das wichtigste Puffersystem und der dominierende Einfluss von H+ und CO2 und die damit regulierende Atmung oder regulierte Atmung ist letztlich eine der Möglichkeiten, das Ganze auszugleichen. Eine andere Möglichkeit wäre die Regulation über die Niere. Wenn es um langfristige und mittelfristige Regulation geht und Sie sich überlegen, was ungefähr wie lange dauert, werden Sie feststellen, dass um kurzfristig bei körperlicher Aktivität pH-Werte wieder auszugleichen, einer Übersäuerung entgegenzuwirken, die Atmung natürlich das erste Mittel der Wahl ist. Das heißt, Sie fangen erstmal an, den Bicarbonatpuffer über den CO2-Ausstoß über die Lunge auszugleichen. Überschreitet das ein gewisses Maß, beziehungsweise ist es eine Dauersituation, in der der pH-Wert in Form einer Azidose, also einer Übersäuerung, ausgeglichen werden muss, werden auch andere Regulationsmechanismen genutzt, die auf längere Dauer effektiver werden, genutzt werden können oder funktionieren können. Das wäre beispielsweise die Regulation des pH-Werts über die Niere. Das heißt, bei Sport ist es erstmal die Atmung, deswegen atmen Sie da auch mehr. Bei jemandem, der in einer Dauersituation ist, in einer Dauerazidose beispielsweise, ist es auch oder vor allem auch die Regulation über den Nierenstoffwechsel. Hier nochmal aufgetragen, damit Sie das auseinanderhalten können. pH-Wert im Neutralbereich, hier 7,35, 7,45, die Mitte also wieder 7,4 für den pH-Wert, den Sie sich merken müssen. Bewertung einer Verminderung des pH-Wertes, sinkt er weiter ab. Azidose, Bewertung einer Erhöhung, die sogenannte Alkalose, also das Gegenteil, wenn der pH-Wert weiter ansteigt über die 7,4. Der Partialdruck von CO2 in Ihrem Blut, normalerweise bei 35 bis 45 mm Hg. Wenn Sie zu viel CO2 in Ihrem Blut haben, dann funktioniert Ihr Bicarbonatpuffer nicht mehr richtig. Das hat also im Prinzip damit zu tun, oder beziehungsweise das führt im Prinzip dazu, dass da eine Übersäuerung nicht mehr abgepuffert werden kann. Die Bewertung von zu viel CO2 ist dementsprechend eine respiratorische Azidose. Es ist eine Übersäuerung, ein zu niedriger pH-Wert, der offensichtlich, wenn zu viel CO2 vorhanden ist, über Ihre Lunge gerade nicht mehr kompensiert werden kann, weil sonst würden Sie das CO2 ab ja abatmen. Demgegenüber das Gegenteil, zu wenig CO2 in Ihrem Blut würde dazu führen, dass der Puffer vielleicht in die falsche Richtung läuft, zu viel in die falsche Richtung läuft, der Stoffwechselweg funktioniert in beide Richtungen, wäre dementsprechend, weil es ja mit der Atmung zu tun hat, wenn Sie zum Beispiel hyperventiliert haben und zu viel CO2 abgeatmet haben, die sogenannte respiratorische Alkalose. Zu wenig CO2, dementsprechend eventuell auch ein zu hoher pH-Wert und dann die Situation der Alkalose. Das aktuelle HCO3, da wäre der Normbereich 20 bis 27 Millimol pro Liter. Haben Sie zu wenig, Bewertung einer Verminderung, die metabolische Azidose. Sie haben ja zu wenig Puffer, den Sie einsetzen können, dementsprechend metabolisch gesehen, in Bezug auf die metabolische Reaktion, die hier ablaufen kann, eine Azidose oder eben die metabolische Kompensation einer Alkalose, wenn Sie vorher in einem zu hohen pH-Wert waren. Und auf der anderen Seite ein zu hoher Bicarbonatwert, die metabolische Alkalose, also zu viel Potenzial des Puffers, oder auf der anderen Seite die metabolische Kompensation einer respiratorischen Azidose. Wenn Sie das CO2 nicht loswerden, brauchen Sie mehr Puffer, um letztlich den Reaktionsweg in die andere Richtung laufen zu lassen. Okay, Proteinausscheidung. Ich habe gesagt, neben den ganzen Elektrolyten und den Giftstoffen, die transportiert werden müssen, gibt es die Möglichkeiten, in der Niere einige wichtige Proteinregulationsmechanismen ablaufen zu lassen. Auf der einen Seite ganz wichtig, wenn Sie Proteine abbauen, dann haben Sie als Reststoff Stickstoff, der entsteht. Das ist der Stoff oder einer der Stoffe, den Sie vor allem in Proteinen vorfinden. Wenn Sie Kohlenhydrate verwerten, haben Sie Kohlenstoffatome, Wasserstoffatome, Sauerstoff, der eventuell damit was zu tun hat, und als Abbaustoffe dementsprechend H2O und CO2. Wenn Sie Fette verstoffwechseln, sieht das ungefähr genauso aus. Wenn Sie Proteine verstoffwechseln, bleibt immer diese NH2-Gruppe, dieses Stickstoff, was in den Proteinen mit vorhanden ist, übrig. Und das müssen Sie natürlich auch loswerden. Dieses Stickstoff werden Sie in Form von Harnstoff los. Das heißt, Sie haben Proteine, die werden gespalten, beispielsweise für den Energieverbrauch. Dabei entsteht dieses NH4+. Das wird in Form von Glutamin oder in Harnstoff umgewandelt und dann, also in der Leber, und dann in die Niere weitergegeben und dort dann entweder in Form von Harnstoff ausgeschüttet oder, wenn es möglich ist, umgeformt ist, sodass es in den Kreislauf nochmal eingespeist werden kann. Wie gesagt, Kohlenhydrate, Proteine und Fette, der Rest der Proteine neben der Stickstoffgruppe, Abbau bis runter zum CO2 bzw. H2O, das normalerweise dabei mit entsteht, Abatmung über die Lunge und dementsprechend dann Abgabe des CO2 und dann vollständige Verstoffwechselung bis hin zur Ausführung des Endprodukts. Also ganz wichtig, beim Proteinstoffwechsel brauchen Sie die Niere, um dann den Rest, dieses Stickstoff zusammen mit dem Wasserstoff, dann auch tatsächlich ausscheiden zu können, hier in Form von Harnstoff bzw. von NH4+ selbst. Hier ist nochmal aufgetragen, wie das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System im Detail funktioniert. Sie haben also hier einen Regelkreislauf, bei dem diese zwei Hormone involviert sind. Sie haben auf der einen Seite erstmal das Renin, das abhängig davon, ob zu viel oder zu wenig Druck vorliegt, ausgeschüttet wird und das dann wiederum dazu führt, dass Angiotensin aktiviert wird. Sie haben also eine Sollwertangabe über bestimmte Sensoren im juxtaglomerulären Apparat, also im Apparat, der anscheinend in der Nähe des Glomerulus sein muss, wenn es für Sie einfach herleitbar sein soll. Dort wird im Prinzip der Blutdruck detektiert und abhängig davon, ob der Druck in Ordnung ist oder nicht, dann letztlich Renin freigegeben, und Renin aktiviert das Angiotensin oder das Angiotensinogen hin zu Angiotensin 1 und Angiotensin 2. Das sorgt für eine Aldosteronausschüttung zu einer NA-Retention, also Natrium wird quasi in größerem Maße zurückgefordert und damit zusammen dann wieder der Wassertransport und der Blutdruckausgleich. Gleichzeitig erhöht sich auch der periphere Widerstand. Peripherer Widerstand von was? Von Ihren Gefäßen. Und auch damit erhöht sich der Druck. Was können Sie also über diese Renin-Angiotensin-Achse machen? Sie erhöhen den Blutdruck. Einerseits darüber, dass Sie sagen, okay, so viel Flüssigkeit, wie über die Niere gerade ausgeschieden wird, ist nicht gut. Wir müssen mehr rückresorbieren. Damit haben Sie wieder mehr Blutvolumen und einen insgesamt höheren Druck. Und auf der anderen Seite, um auch zusätzlich noch diesen Effekt zu verstärken, verengen Sie die peripheren Gefäße, erhöhen den peripheren Widerstand und auch damit steigt der Blutdruck an. Warum? Weil Sie letztlich das erreichen wollen, was für Ihre Niere am allerwichtigsten ist: gleichmäßiger Druck in den Kapillaren, damit der Glomerulus ausreichend mit Blut versorgt wird und die Filtration weiter funktioniert, damit sich keine Stoffe ansammeln und damit diese verschiedenen Prozesse weiter in Homöostase gehalten werden können. Ich habe noch von den wichtigen Hormonen gesprochen, die versuchen wir natürlich jetzt auch nochmal anzureißen. Auf der einen Seite das Calcitriol, das ausgeschüttet werden kann. Auf der anderen Seite die Prostaglandine, die mit der Druckregulation beispielsweise in solchen Entzündungssituationen zu tun haben. Und das Erythropoietin, das unten jetzt nochmal im Detail angegeben ist. Das heißt, Erythropoietin ist letztlich ein Hormon, das zuerst in der Niere gebildet wird, dann in einem Zwischenschritt in der Leber nochmal aktiviert wird, was dazu da ist, dass die Erythrozytenzahl letztendlich im Blut erhöht wird. Wann brauche ich mehr Erythrozyten im Blut? wenn ich zu wenig Sauerstoff habe. Das heißt, wenn ich einen Sauerstoffmangel habe, beispielsweise darüber, dass sie in die Höhe fahren, dort die Luft dünner ist, das heißt, sie im Prinzip weniger Teilchen pro Raum haben, weniger Sauerstoffteilchen, aber auch weniger andere Teilchen der Luft, haben sie dort ein zu niedriges Angebot an Sauerstoff, wenn es ausreichend hoch ist. Das suggeriert ihrem Körper, dass nicht genug Sauerstoff aufgenommen werden kann. Also müssen Prozesse vonstatten gehen, die die Bindungskapazität des Blutes für Sauerstoff erhöhen. Bindungskapazität erhöhen am einfachsten darüber, dass man mehr Erythrozyten bildet. Haben Sie mehr Erythrozyten, haben Sie mehr Teilchen, mehr Hämoglobin, das Sauerstoff binden kann und haben damit eine höhere Sauerstoffbindung, also auch eine höhere Sauerstoffaufnahme. Das ist die Grundidee. Sie haben also zu niedriges Sauerstoffangebot, dann dementsprechend einen absinkenden Sauerstoffpartialdruck, dann werden solche Wachstumsfaktoren hier freigegeben. Dadurch wird die EPO-Gentranskription angeregt. Schauen Sie sich da auch nochmal die ersten beiden Vorlesungstermine an, die der Herr Fleckenstein mit Ihnen gemacht hat. Da ging es grundsätzlich darum, wie funktioniert eigentlich Proteinsynthese? Wie versteht oder wie bekommt Ihr Körper die Information, dass er von einem bestimmten Hormon, von einem anderen Protein gerade mehr braucht als vorher? Darüber, dass die Transkription aus dem Erbgut angeregt wird. Über diesen Wachstumsfaktor. Darüber, dass mehr von diesem Transkriptionsfaktor, die Information abgegeben wird, dass mehr Transkription erfolgen soll für dieses EPO-Gen, wird mehr EPO gebildet in der Niere und mehr EPO gerät ins Blutplasma und kann von dort aus ins Knochenmark einwandern. Ihr Blut wird im Knochenmark gebildet, weswegen Ihr Knochenmark, abhängig davon, welcher Knochen es eigentlich ist, teilweise auch sehr stark rot gefärbt ist. Es gibt sogenanntes Fettmark, da finden Sie vor allem, sagt der Name schon, Fett eingelagert und es gibt das blutbildende rote Knochenmark, in dem eben verschiedene Stammzellen vorhanden sind, die sich teilen können und die dann Erythrozyten unter anderem bilden können. Kommt eine gewisse Menge EPO im Knochenmark an, beziehungsweise kommt mehr EPO als vorher im Knochenmark an, wird also diese Blutbildung angeregt und Sie haben aus den dort vorhandenen pluripotenten Zellen die Bildung von Erythrozyten. Über mehr Erythrozyten haben Sie letztlich die Möglichkeit, mehr Sauerstoff zu binden. Sie haben also eine höhere O2-Bindungskapazität. Der arterielle PO2, also der Druck von Sauerstoff oder der Druck des Sauerstoffs, der im Blut gebunden ist, erhöht sich. Damit ist ein höheres O2-Angebot da. Damit wird im Prinzip im Umkehrschluss dann über den Wechselweg dieser Transkriptionsfaktor wieder nach unten geregelt und damit nimmt die EPO-Gentranskription und damit die EPO-Produktion wieder ab. Ist also ein Beispiel für einen Regelkreislauf, aber sicherlich eines der interessanteren Beispiele, weil Sie damit unmittelbar was anfangen können, weil es sich um Sauerstofftransport und somit natürlich auch um Leistungsfähigkeit handelt. Dementsprechend klar, ne? Wenn Sie auf der anderen Seite sagen, alles klar, ich nehme eine Abkürzung, ich lasse das Ganze hier einfach weg, ich appliziere einfach Erythropoietin, dann bekommen Sie, ohne dass dieser Regelkreislauf funktioniert, genau das Gleiche, was hier abgebildet ist. Sie kriegen also auf Dauer mehr Erythrozyten. Kann man das Ganze nicht so gut machen, weil man regelmäßig kontrolliert wird, ob man künstliches Erythropoietin zugeführt hat, macht man sich einen anderen Effekt zunutze. Man nimmt einfach eine Situation, in der man gerade relativ wenig Trainingsaufwand hat, in dem Blut, filtriert das, zentrifugiert das, sodass es konzentriert ist und führt in einer bestimmten Situation mehr Erythrozyten zu. Dann umgehen Sie das ganze Problem mit der EPO. Sind beides die populärsten Varianten, um Blutdoping zu betreiben. Ja? Bitte? Das ist eine ganz interessante Frage. Das ist ja nur ein Beispiel für einen Regelkreislauf. Wenn Sie anabole Steroide nehmen, haben Sie genau das Gleiche. Wenn Sie sagen, ich kürze hier ab, ich versuche das Ganze irgendwie auf eine andere Art und Weise zu ermöglichen, indem ich es einfach von außen zuführe, dann passiert natürlich genau das. Sie haben relativ viel EPO im Plasma, Sie haben dadurch eine hohe Erythrozytenzahl, weil viel produziert wird. Damit sind Sie eigentlich in Bezug auf die Sauerstoffaufnahme optimal vorbereitet und das wird alles runtergefahren. Das heißt, die körpereigene Produktion von Erythropoietin wird natürlich extrem nach unten gefahren. Heißt, wenn Sie dann eine Weile nichts mehr zuführen, muss ich das erst wieder ausgleichen und wieder eine Homöostase zurückfinden, damit Sie dann wieder eine endogene Stimulationsmöglichkeit für Ihre Erythrozyten haben. Das ist bei Steroiden und bei allem anderen das Gleiche. Wenn Sie von außen ganz viel anabole Steroide zuführen, sagt Ihre Nebennierenrinde und bei den Herren natürlich dann auch der männliche Hoden, der auch anabole Steroide produziert, ist ja genug da. Das heißt, auch dieser Regelkreislauf wird nach unten gefahren und es wird weniger produziert. Und das hängt natürlich auch mit anderen Stoffwechsel wegen zusammen, weswegen das Ganze natürlich auch nicht ungefährlich bzw. auch gesundheitsschädlich ist. Also hier, die Achse wird natürlich unmittelbar nach unten reguliert, wenn Sie was von außen zuführen. Deswegen auch die Idee dieser Regelkreisläufe, damit Sie da so ein bisschen Verständnis für entwickeln. Proteinstoffwechsel, um das Ganze dann auch nochmal kurz anzugehen, ganz, ganz wichtig. Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Proteinstoffwechselwege in Ihrer Niere ablaufen zu lassen. Sie können beispielsweise Gluconeogenese betreiben, das habe ich ganz am Anfang gesagt. Sie nehmen Glutamin, es wäre eine Aminosäure, und können aus dem Glutamin Glucose bilden. Das ist auch das, was im Praktikum immer wieder von 1-2 Leuten gefragt worden ist. Das ist prinzipiell möglich. Die Menge an Glucose, die hierbei entsteht, ist aber nicht unglaublich groß. Warum kann Ihre Niere das, oder wieso dient das Ihre Niere? Weil Ihre Niere extrem auf Energie angewiesen ist. Das heißt, Ihre Niere braucht auf jeden Fall Mechanismen, mit der sie kurzfristig in Situationen, in der zu wenig angeliefert wird, noch mehr Energie bereitstellen kann. Mitochondrien müssen ATP produzieren, damit diese ganzen Transportmechanismen weiter ablaufen. Ist also ein Prozess, der nicht dazu dient, Ihren gesamten Organismus mit unglaublichen Mengen Glucose zu versorgen, sondern primär erstmal dazu dient, in Situationen, in denen zu wenig angeliefert wird, eine Restmenge oder eine restnotwendige Menge an Glucose in der Niere bereitzustellen. Sie können aus Proteinen, Peptidhormonen und Peptiden durch Spaltung Aminosäuren machen und das ist für Sie, oder das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch an verschiedenen Stellen des Körpers zu finden ist, Sie können aus Aminosäuren, aus denen Sie eventuell, mit denen Sie gar nicht so viel anfangen können, wie Citrullin beispielsweise, wiederum Aminosäuren machen, die proteinogen sind. Das heißt, es gibt einzelne Aminosäuren, die kommen in ihrer eigenen Proteinstruktur gar nicht vor. Ein Protein besteht aus verschiedenen Aminosäuren und in Bezug auf alle Aminosäuren, die Sie überall auf der Welt finden können, nicht nur in Ihrem eigenen Körper, haben Sie einige, die Sie selbst verwenden können, um komplexe Proteine aufzubauen und andere nicht. Das Citrullin ist eine Variante oder ist eine Aminosäure, die für Sie nicht proteinogen ist. Die können Sie in der Niere zu Arginin umwandeln und dieses Arginin wiederum ist eine proteinogene Aminosäure, die können Sie also direkt wieder für Ihren Aminosäure- bzw. Proteinstoffwechsel nutzen. Es ist also quasi nicht nur ein Ausfuhrorgan, das dazu dient, irgendwie Müll abzutransportieren, sondern es ist auch teilweise an Regulationsmechanismen beteiligt, die zur Umformung von Stoffen führen, damit Sie diese weiter nutzen können. Eine Systematik, die im Körper ganz wichtig ist, weil Sie natürlich versuchen, so gut es geht, jedes Stoffwechselprodukt als Zwischenprodukt weiter zu nutzen und wirklich erst Endprodukte auszuscheiden, aus denen Sie tatsächlich keine Energie mehr gewinnen können, keine anderen Strukturen für Ihren Körper aufbauen können, die für Sie in irgendeiner Form hilfreich sind. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Zusatzmechanismen, die in der Niere noch ablaufen, neben diesem reinen Filtrationsgeschäft, das wir uns im Detail angeschaut haben. Wir beschäftigen uns ja auch noch mit Thermoregulation. Und bei Thermoregulation haben wir noch ganz, ganz viel mit Schweiß, mit Schwitzen, mit Flüssigkeitsausscheidung bzw. mit Flüssigkeitshaushalt zu tun. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig als einer der Faktoren, der in Bezug auf die Nierenphysiologie für die sportliche Leistungsfähigkeit wichtig ist. Neben der Tatsache, dass der Flüssigkeitshaushalt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, sind natürlich auch Filtrationsdefizite, also Probleme damit, Proteine entweder wieder rückzuresorbieren, sodass sie nicht zu viel davon ausscheiden, oder auf der anderen Seite auch Blutbestandteile, das wäre die Hämaturie, oder auf der anderen Seite das Nierenversagen. Es gibt 1-2 Leistungssportler, die Presseberichte sind da immer relativ ausführlich, daran merken Sie, dass das nicht so viele sind, 1-2 Leistungssportler, die auch mit einer Niereninsuffizienz oder auch mit einer Nierentransplantation noch Sport machen. Das ist aber sehr anspruchsvoll, wenn Sie sich überlegen, welche Regulationsmechanismen, die wir uns jetzt im Detail angeschaut haben, alle gestört sein können, wenn die Nierenphysiologie, wenn die Nierenfunktion nicht richtig funktioniert, dann merken Sie natürlich, dass bei einem Sportler, der zum Beispiel Dauerbelastungen bestreiten muss, da eine sehr, sehr große Anforderung an seinen eigenen Sachverstand und auch an die Versorgung mit Flüssigkeit, mit Elektrolyten und auch mit der entsprechenden Medikation ganz essentiell ist, damit der Sportler weiter so leistungsfähig bleibt wie vorher, wenn beispielsweise ein Nierenversagen eingetreten ist. Also ganz, ganz wichtig, vor allem da, wo Probleme bzw. Mangel vorhanden ist. Bei einer Niereninsuffizienz stellen Sie sich vor, Ihr Filter, oben der Glomerulus, wird einfach permanent durch zu hohen Druck einfach kaputt gemacht. Einfachste Variante, Niereninsuffizienz zu produzieren. Sie haben dauerhaft einen zu hohen Blutdruck. Der Blutdruck drückt in Ihren Glomerulus. Da haben Sie dieses Filtersystem mit den einzelnen Zellen. Das geht einfach kaputt. Und damit werden die Löcher zwischen den Zellen viel größer, als sie vorher waren. Sie können plötzlich Proteine durch Ihren Glomerulus in Ihren Harntrakt transportieren, die da vorher nicht durchgepasst haben. Zum Beispiel Proteine, zum Beispiel Erythrozyten, Blutbestandteile. Das sorgt dafür, dass Sie natürlich plötzlich Stoffe verlieren, die Sie normalerweise teuer wieder produzieren müssen. Sie verlieren Proteine, Sie verlieren die Möglichkeit, Sauerstoff zu transportieren. Sie haben also da einen sehr, sehr hohen Energieverlust bzw. auch einen vital bedrohlichen Verlust von einzelnen Stoffen. Okay. Natürlich auch ganz wichtig, Erythropoietin, deswegen haben wir die Achse gerade so detailliert auseinandergenommen. Also alles, was mit Sauerstofftransport zu tun hat, hat natürlich direkt mit der Niere zu tun. Also auf der einen Seite, wie kann ich über Höhentraining beispielsweise mich da sinnvoll anpassen und wie kann ich auf der anderen Seite nicht ganz so sinnvoll da eventuell mit Medikamenten meine Regelkreisläufe kaputt machen. Und das ist wie gesagt das Thema für die Thermoregulation, die ich glaube in der nächsten Woche kommt, dann der Flüssigkeitshaushalt, der natürlich essentiell ist, um Körperkühlungsmöglichkeiten dauerhaft aufrechtzuerhalten. Okay, Zusammenfassung schauen wir uns in der nächsten Woche wieder an. Das heißt, wenn sich bis dahin Fragen für Sie ergeben, haben wir die Möglichkeit, die dort wieder zu klären. Damit haben Sie es überstanden. Es ist ein relativ komplexes Thema für so ein kleines Organ. Wie gesagt, schauen Sie sich auf jeden Fall die wichtigsten Hormone nochmal an, was die Niere prinzipiell tun kann, was beim Harn passiert, was Primärharn ist und wie Sie letztlich bei Ihrem Endurin ankommen und auf der anderen Seite, welche anderen Stoffwechselwege in der Niere möglich sind. Dann haben Sie dann ganz guten Überblick. Wir stellen Ihnen auch über diese CuraCloud-Plattform Themengebiete zur Niere zusammen, auch wenn Sie da eigentlich kein Praktikum machen, damit Sie auch da nochmal nachlesen und lernen können. Da sind wieder Testfragen drin. Es lohnt sich, wie immer, bei den Testfragen diese zu beantworten, weil sehr ähnliche Fragen auch in der Klausur auftauchen können. Schauen Sie also da unbedingt auf die Lernplattform und schauen Sie sich die Sachen dort nochmal genauer an. Dann darf ich mich fürs Zuhören bedanken.